2 um 8. Der Radio 1 und Freitagssalon. Mit Jakob Augstein.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Nachdem wir die erste kleine Tonstörung überwunden haben, müssen wir sofort eine Korrektur einreichen, eine Art Gegendarstellung. Denn das hier ist nicht 2 um 8, sondern 3 um 8. Aber wir wollten jetzt keinen neuen Jingle dafür produzieren. Ich heiße Sie aber erstmal ganz herzlich willkommen zum Freitagssalon im Grünen Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Schön, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Und eben auch herzliches Willkommen den Hörern von Radio 1. So, ich habe eben gesagt 3 statt 2. Wir haben nämlich 2 Gäste heute. Silke und Holger Friedrich. Silke und Holger Friedrich sind Unternehmer. Sie macht eine Schule, eher irgendwas mit Internet. Und zusammen machen sie noch eine ganze Menge anderer Sachen, sind irre erfolgreich, und solange sie das so gemacht haben, waren sie der sogenannten breiten Öffentlichkeit nicht bekannt und vielleicht damit auch ganz zufrieden. Das hat sich schlagartig geändert, seit die beiden im vergangenen Herbst die Berliner Zeitung übernommen haben. Jetzt sind sie Verleger und stehen im Rampenlicht und haben dabei vielleicht ein paar Erfahrungen gemacht, mit denen sie so vorher gar nicht gerechnet haben. Vielleicht haben mit den Erfahrungen die anderen Leute, die mit ihnen zu tun haben, auch nicht gerechnet. Und darüber reden wir jetzt. Also jedenfalls hallo und danke, dass Sie gekommen sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Mal wieder gerne.
Und wie ist das so, Verleger zu sein?
Großartig, würde ich mal sagen. Also für uns, also herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Hinter uns liegen 4 spannende Monate. Bevor wir uns entschlossen haben, den Berliner Verlag zu kaufen, hatten wir schon eine Idee, okay, damit kommen wir jetzt ins Rampenlicht und sind wir gewappnet und wollen wir das wirklich? Und da waren wir todesmutig, ja, wir wollen das. Wir nehmen das jetzt einfach in Kauf, weil ohne geht nicht. 4 Monate später haben wir eine extreme Erfahrungskurve geflogen, muss ich sagen. Gute Erfahrungen und einige Erfahrungen, würde ich mal sagen, als ja wirklich Lernkurve. Können wir ja heute Abend nochmal ein bisschen näher beleuchten. Aber es geht uns gut, falls das die dahinterliegende Frage war.
Ja, na klar, das interessiert mich natürlich sehr, ob es Ihnen gut geht. Haben Sie den Schritt denn schon auch bereut, hin und wieder mal so nachts, wenn Sie so schweißgebadet um 3 Uhr morgens aufwachen und googeln, was wieder Neues über Sie in der Zeitung steht?
Also wenn man keine Gewaltfantasien bekommen möchte, dann googelt man nicht mehr. Und schweißgebadet nicht einmal, und der Erwartungsraum ist eigentlich vollständig getroffen, also insofern gut geschlafen bis hier.
Der Erwartungsraum ist getroffen, okay, verstehe. Beschäftigen Sie sich denn viel mit der Zeitung? Sind Sie immer da, gehen so da hin und wieder, oder, weil Sie haben ja auch noch so viele andere Sachen zu tun?
Also momentan ist unsere Konzentration auf der Zeitung, weil wir eben sehr viele Themen jetzt auf der Uhr haben, insbesondere die Herauslösung aus dem DuMont-Konzern. Das ist super komplex. Also bevor wir gekauft haben, ich glaube 2 Wochen davor, ist der letzte Dominostein der Auslöschung des Berliner Verlages umgefallen. Also die 100%ige Immersion in den DuMont-Verlag rein, in den DuMont-Konzern rein, und wir machen jetzt genau die Rolle rückwärts. Insofern ist das ein super komplexes Unternehmen, was die Leser da draußen gar nicht mitbekommen, aber für uns intern ist das ein Riesenkraftakt, wo wir jetzt Ende des Monats einen ganz großen Schritt machen, weil da werden wir auch technologisch eigenständig und gehen auf Digital First, und das nach den ersten 3 Monaten, und das ist schon ein extremer Kraftakt.
Wissen Sie, dass ich meine journalistische Arbeit bei der Berliner Zeitung angefangen habe? Das ist sozusagen meine erste Berührung mit dem Journalismus, war die Berliner Zeitung. Das war im Jahr 1992 in der Lokalredaktion unter Hartwig Mark, so hieß der Lokalchef. Und ich war dann Bezirksreporter für Schöneberg und habe deshalb tatsächlich so eine Art nostalgische Verbindung mit dieser Zeitung. So. Und als ich dann gehört habe, dass Sie die übernommen haben, ging es mir so, da habe ich vielen anderen Leuten, ich habe mich dann gefragt, okay, ja, aber was wollen die da jetzt eigentlich? So, was machen die damit? Und dann war ich natürlich ganz neugierig und habe von Ihnen ganz viel gelesen. Und unter anderem von Ihnen, Herr Friedrich, da stand dann so ein Satz so, wir wissen auch nicht, ob es ein Fehler war. Und von Ihnen, Frau Friedrich, wir gucken mal, wir machen das jetzt, das ist Punk. Und dann habe ich so gedacht, hui, ist das für die vielleicht so ein Spiel für die beiden?
Nee, ganz bestimmt nicht. Also dazu haben wir viel zu lange vorher drüber nachgedacht. Geht es auch um viel zu viel Investment, was so Zeit, Leidenschaft, Geld, Reputation, also da wird ja eine Menge investiert. Und insofern ist es ganz bestimmt kein Spiel. Aber es ist zurückzuführen darauf, dass wir ja an der einen oder anderen Stelle in dieser Gesellschaft vor ein paar Herausforderungen stehen. Und da wir ja schon mal eine gesellschaftliche Transformation erlebt haben, fragt man sich heute, 30 Jahre später, wie geht man damit um? Und dann gibt es eigentlich zwei Varianten. Entweder entzieht man sich einer Situation oder man erinnert sich an einen vielleicht auch zu spät verstandenen Spruch aus den späten DDR-Tagen, so bleib im Land und wehre dich täglich. Und an der Stelle war das eine gute Gelegenheit, etwas zu versuchen beizutragen, dass ein Diskurs breiter geführt wird, vielleicht unabhängiger geführt wird. Und dass wir aus unserer Perspektive mit unserem Erfahrungshorizont, auch mit unserem technologischen Verständnis und einer gewissen Unabhängigkeit vielleicht eine Plattform schaffen, wo Diskussionen geführt werden können außerhalb der jetzt eingeschliffenen Pfade. Und insofern ist das ganz, ganz weit weg von einem Spielzeug, sondern eher viel, viel näher an einem Werkzeug.
Ein Werkzeug, damit macht man ja irgendwas, darüber reden wir dann vielleicht gleich. Bleiben wir nochmal ganz kurz sozusagen nicht bei dem Ziel des Werkelns, sondern bei dem Werkzeug selbst. Die Berliner Zeitung, hat die Ihnen denn früher irgendwas bedeutet? Hatten Sie zu der so eine Art Verbindung? Und was hat sie Ihnen denn eigentlich bedeutet, kurz bevor Sie sie übernommen haben?
Also jetzt bin ich in einem Haushalt groß geworden, wo man sehr viel gelesen hat und eigentlich alles, was irgendwie greifbar war. Und die Berliner Zeitung lag auch zu Hause neben vielen anderen Zeitungen mit jeweilig auf dem Küchentisch. Und sie hat sich abgehoben an der einen oder anderen Stelle. Das ist so die ganz frühe Erinnerung. So, und dann gab es so die nächste Erinnerung, dass so Nachwendezeiten, also ich meine, wir hatten direkt nach dem Mauerfall, glaube ich, 99 Verlagsinitiativen in der ehemaligen DDR und wenige Jahre später gab es praktisch keine davon und alles war irgendwie eingemeindet. Und die Berliner Zeitung stach da so ein bisschen raus, weil sie so durchgereicht wurde und immer wieder versucht hat, sich zu positionieren und es ja auch bis heute geschafft hat, zu bestehen. Und insofern gab es da so eine gewisse romantische Erinnerung. Und als dann so die Gelegenheit da war, darüber zu diskutieren, ob sie denn irgendwie verfügbar ist, haben wir gedacht, also wenn überhaupt, ist das ein Target, was funktionieren könnte, wenn man versucht, ein unabhängiges Medienhaus aus Berlin heraus zu positionieren, was vielleicht schon eine bestimmte Leserschaft hat, die auch sehr loyal ist, die auch konnotiert ist in einem ganz bestimmten Segment, was vielleicht momentan in der Medienlandschaft nicht ordentlich repräsentiert ist und wo man dann vielleicht ergänzend zukünftig etwas positionieren kann, was vielleicht auch heute fehlt. Und dann auch vielleicht für eine andere Zielgruppe als die Berliner Zeitung heute hat.
Okay, das heißt, Sie haben im Prinzip den Namen gekauft und den, oder was bleibt denn dann eigentlich von der
Berliner Zeitung? Nee. Also die Berliner Zeitung ist die erste nach dem Krieg gegründete Tageszeitung in ganz Deutschland. Sie ist am 21. Mai 1945 von einem russischen Offizier gegründet worden. Sie hat sich neben dem Neuen Deutschland und vielen anderen angegliederten Zeitungen innerhalb der DDR auch versucht, anders zu positionieren. So, wie weit anders ist nochmal eine andere Diskussion, aber sie hat versucht, sich anders zu positionieren. Sie hat auch zu Wendezeiten, zumindest nach meiner Erinnerung, als erste die Türen geöffnet für Oppositionspolitiker oder überhaupt Oppositionsbewegung und hat dann während der Wende auch versucht, an dieser Stelle eine ganz bestimmte und andere Entwicklung zu nehmen als vielleicht die allermeisten Tageszeitungen aus der ehemaligen DDR. Und insofern ist da eine Tradition, da ist eine Infrastruktur, da ist Personal und da ist auch ein Wille, und das ist ja das, was wir deutlich wahrgenommen haben, als wir dann in Erscheinung getreten sind, eine weitere Stimme in diesem Konzert zu sein, die sich vielleicht abhebt und zwar im positiven und konstruktiven Sinne. Das ist nicht nur der Name gewesen.
Also Sie haben mit auch auf erfrischender Deutlichkeit im November die Berliner Zeitung einen runtergerockten Regionaltitel genannt. Etwas für Liebhaber wie ein altes Auto. Das klingt jetzt nicht so respektvoll.
Naja, es hilft nichts, an den Fakten vorbeizuschauen. Und Fakt ist, dass die Auflagen gesunken sind. Nicht schneller oder weniger schnell als alle anderen Titel in Berlin. Und das ist ja das, was immer wieder so etwas irritierend zur Kenntnis genommen wird. Also die Versorgung aller Berliner Haushalte und Umland von Berlin mit Tageszeitungen, egal von welchem Verlag, liegt ja unter 10%. Also insofern ist da strukturell was nicht in Ordnung. Die Berliner können lesen, die Berliner lieben Diskussionen, aber irgendwie sind die Tageszeitungen in Berlin nicht das Medium, das zu transportieren. Und insofern ist da was nicht in Ordnung. Und jetzt aus der Innensicht, nachdem wir es jetzt im vierten Monat übernommen haben, kann ich das auch bestätigen, aus einer unternehmerischen oder prozessualen Perspektive. Da ist einiges im Argen, das muss jetzt aufgeräumt werden. Und insofern ist es tatsächlich wie ein schönes altes Auto, wo man jetzt dafür sorgt, dass die Dinge, die kaputt sind, ausgetauscht werden, wo also die wesentlichen Komponenten erneuert werden, damit es dann für die Zukunft wieder gut fährt und vielleicht auch in den Wettbewerb eintreten kann.
Aber es ist eben auch ein Liebhaberstück mit tollen Leuten, das haben wir festgestellt. Also da gibt es so viel Kampfesmut und die Zeitung wurde über die letzten Jahre wirklich so einfach weitergereicht und ausgeplündert, intellektuell ausgeplündert, ressourcentechnisch ausgeplündert. Es war wie so eine Kolonie, eine kölnische Kolonie. Und der Zeitung jetzt wieder Leben zu geben und eine Identität zu geben, eine Heimat zu geben, eine Richtung zu geben, das wollen die Leute, das wollen die Mitarbeiter auch. Insofern ist das unsere Aufgabe und es ist wirklich wie ein schönes altes Auto, was man jetzt wieder aufmunitioniert, damit es dann wieder schön fahren kann.
Sehen Sie, und sowas haben Leute ja als Hobby, so Autos, die dann eben schön aussehen und fahren und so. Und da ist, glaube ich, also deshalb habe ich mich auf das Gespräch gefreut, weil ich habe das Gefühl gehabt, bei ganz vielen von Ihren Äußerungen, dass ich jedenfalls nicht ganz sicher bin, werden Sie sozusagen konsequent missverstanden, weil Sie im Prinzip eine Art von Sprache sprechen, die vielleicht in der Öffentlichkeit, mit der Sie es plötzlich zu tun haben, gar nicht verstanden wird, weil das so eine...
Den Eindruck haben wir.
So eine lockere, so eine unternehmerische Start-up, irgendwie so internetmäßige, so eine flockige Sprache ist. Oder ist es eben tatsächlich doch so, dass es halt, weil es taucht zum Beispiel bei Ihnen ganz oft der Begriff Langeweile auf, ja? Also in Ihrem Manifest zum Beispiel, was Sie da geschrieben haben, persönliche Reaktion auf die von uns empfundene strukturelle Langeweile mit Blick auf den Diskurs zu Berlin, Deutschland und Europa und so, oder auch Verlieren ist unangenehm, beim Gewinnen lernt man gar nichts, da stellt sich dann strukturelle Langeweile ein. Und ich nehmen Sie mir das nicht übel, aber da hat sich doch bei mir eben der Eindruck ein bisschen aufgedrängt, so, Sie haben unheimlich viel erreicht mit Ihren Sachen, Sie haben ganz viel Geld verdient und jetzt fragen Sie sich so, was kann man denn nochmal machen, was irgendwie rockt, was punkig ist und so, hey, dann kaufen wir mal eine Zeitung und gucken mal, was da so abgeht. Und da gibt es eben viele Leute, die sagen, wow, aber so eine Zeitung ist auch ein Stück Kulturgut und demokratische Institution, vierte Gewalt und so, Sie erinnern sich, die sollte für sowas gar nicht so zur Disposition stehen. Wie reagieren Sie denn auf diese Leute?
Also ich finde, wenn alle Leute, die dann Verlage geerbt haben, in wie vielter Generation auch immer, diese gleichen Ansprüche dann an sich stellen würden, würden wir hier nicht sitzen, weil dann hätte die Medienbranche kein Problem. Und wir haben die Medienbranche oder das Problem der Medienbranche nicht gemacht. Wir treten jetzt an, unseren Beitrag zu leisten, einen positiven Beitrag zur Entwicklung und Weiterentwicklung und vielleicht auch zur Verbesserung der Medienbranche zu leisten. Das ist unser Beitrag. Also verantwortlich für das Problem sind wir erstmal nicht. Und die Verleger, die jetzt unterwegs sind, sind ja genauso eingeladen mit besseren Konzepten. Insofern sehe ich da jetzt erstmal nicht, dass wir jetzt da der strategische Unfall sind, sondern vielleicht einfach nur ein Beitrag zu einer Lösung.
Und sicherlich gibt es ein Perzeptionsproblem. Und das nochmal runterzubrechen, also der Tagesspiegel gehört Holzbrink und das ist dann Stuttgart. Die Morgenpost gehört Funke und das ist dann Essen. Und die Berliner Zeitung war Dumont und das war Köln. Also Stuttgart, Essen und Köln in Berlin. Es ist völlig in Ordnung. Wenn wir aber als Berliner, und ich hier in der Volksbühne beispielsweise habe 1981 meine Jugendweihe gehabt, insofern danke für die Einladung, dass ich wieder hier sein darf, wenn wir als Berliner an dieser Stelle vielleicht dann einen Anspruch formulieren, der nicht mit einem Stuttgarter, Essener oder Kölner Anspruch sofort harmonisch übereinander liegt, ist das ein Problem oder ist das eine Bereicherung des Diskurses? Und wie kann man jetzt darauf reagieren? Irritiert? Ja. Diskreditierend? Schwierig. Und strukturelle Langeweile, das stimmt, das haben wir geschrieben und das muss man jetzt auch nach 4 Monaten nochmal bestätigen, weil die Reaktionsmuster gerade aus der Medienindustrie doch sehr gleich sind. Und das verblüfft einerseits, weil ja sehr, sehr viel Intelligenz versammelt ist, aber gleichzeitig auf der Leserseite auch eine Menge Intelligenz. Und die Frage ist, warum laufen bestimmte Themen auseinander? Und Diskussionen wie Fake News, Lügenpresse oder so, das ist ja keine Erfindung russischer Trolle, sondern das ist ja durchaus im öffentlichen Raum. Und an dieser Stelle kann man vielleicht noch mal kurz innehalten und darüber nachdenken, warum passiert das? Was sind die direkten Folgen? Was sind die indirekten Folgen? Und wenn man dann feststellt, dass die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag die AfD ist, dann stellt man sich die Frage, an welcher Stelle kann man jetzt in Opposition gehen? So, und an dieser Stelle sind wir dann so in einer sehr schwierigen Diskussion, wo wir uns entweder konsequent missverstehen oder aber versuchen, mal ein bisschen aufeinander zuzugehen und uns nicht abzugrenzen, sondern nach vorne zu diskutieren, was an Möglichkeiten da ist. Und das ist dann das, was wir versucht haben in diesem Editorial, es war im Übrigen kein Manifest, als Essay zu formulieren, als Gesprächsangebot im Sinne von Fragen.
Ich habe diesen Text sehr gerne gelesen, muss gestehen, ich habe ihn, glaube ich, nicht richtig verstanden. Da ging es mir, glaube ich, so viel wie ganz vielen anderen Leuten. Da waren wahnsinnig viele so einzelne Punkte drin. Ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen, die jetzt alle hier so zu besprechen, aber vielleicht müssen wir es auch gar nicht. Bleiben wir doch mal bei dem, was Sie eben gesagt haben mit den Fake News und so. Ich habe gemerkt, dass zum Beispiel in Ihren Äußerungen ganz wichtig immer war Fakten. Sie reden ganz viel, wenn man Sie fragt, so über Journalismus, wenn Sie sich dazu äußern, dann ist sozusagen Fakten immer ganz, ganz wichtig und Sie machen dem Journalismus, dem Zeitgenössischen, den Vorwurf da, sich irgendwie, können Sie das nochmal sagen, zu wenig mit Fakten zu beschäftigen?
Genau,
oder?
Ich finde, er ist einfach zu meinungsgetrieben. Ich glaube, dass sich die Medien von ihren Lesern entfernt haben. Also ich habe gelernt, den Unterschied gelernt zwischen einer öffentlichen und einer veröffentlichten Meinung. Das unter Umständen ein Riesengap.
Wie meinen Sie? Verstehe ich nicht jetzt kurz. Was?
Also zum Beispiel gibt es jetzt, wenn man das Manifest nimmt, die veröffentlichte Meinung, also da wurden sie ja sich mal auf einem Internet treu, die wie fünf beklopptesten Thesen aus dem total bescheuerten Manifest, was auch immer. Und darauf sind alle Medien gegangen. Sogar unsere Leitmedien in Deutschland sind draufgegangen. Und das war anonym im Internet publiziert. Also alle drauf, ja. Gleichzeitig haben wir so viele E-Mails von Lesern bekommen, der Berliner Zeitung, aber auch von Leser von anderen Zeitungen, die gesagt haben, hey toll, ich stimme nicht in allem überein, aber wunderbar, heute Morgen hatte ich einen super Streit mit meinem Mann am Frühstückstisch, hatte ich schon lange nicht mehr, danke dafür. Endlich mal eine Anregung.
Also das heißt, die haben das verstanden?
Was haben Sie denn nicht verstanden?
Naja, also zum Beispiel, wenn ich so ein...
Ganz kurz nochmal. Genau, und ich glaube, also dass diese öffentliche Meinung und veröffentlichte Meinung, dass es da einen Unterschied gibt. Und ja, ich wünschte mir mehr Fakten von verschiedenen Ressourcen, dass ich mir als Leser eine Meinung bilden kann. Ich möchte keine vorgefertigte Meinung bekommen, sondern ich möchte gern ertüchtigt und ermächtigt werden, mir eine Meinung bilden zu können. Und ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist. Und dafür gibt es ganz viele Beispiele, wo ich mir wünschte, dass Medien unabhängiger sind in ihrer Aufbereitung der Fakten, um mich zu ermächtigen.
Mhm. Ja, danke. Da kann man, ich finde das interessant, weil sozusagen als Journalist werde ich natürlich immer ganz skeptisch, wenn Leute sowas sagen, weil ich dann immer denke, naja, eigentlich denke ich schon, dass alle das immer versuchen und dann fängt natürlich die Debatte schon darüber an, was meint man eigentlich, wenn man von Fakten redet. So, also ich glaube...
Wie viele Kita-Plätze wird das gute Kita-Gesetz kreieren? Das ist ein Fakt, das kann man zählen, wiegen und messen. Und da kann man dranbleiben und das kann man verfolgen, ohne dass man Personen persönlich diskreditiert, sondern in der Sache hart argumentiert und sagt, welches Potenzial haben wir, welche Ressourcen haben wir zur Verfügung, wie nutzen wir diese am besten für aller Wohl. Und das kann man zählen, wiegen und messen.
Und Sie meinen, das tun die Journalisten nicht in ausreichendem Maße. Und deshalb sozusagen geht das Interesse des Publikums am Journalismus zurück.
Ja, genau, weil sie sich nicht dort wiederfinden. Das ist nicht, also die Medien haben sich entkoppelt von der Lebensrealität der Bürger. Wäre meine These.
Nicht alle, aber ein großer Teil.
Ja.
Ja, komischerweise, das Interessante ist, wenn Sie das so formulieren, würde ich sogar zustimmen. Ich würde allerdings sagen, es liegt nicht daran, dass Sie die Leute nicht darüber informieren, wie viele Kita-Plätze es gibt, sondern es würde sagen, es liegt an anderen Dingen. Aber die meisten Journalisten aus den großen Zeitungen, wenn die jetzt hier sitzen, würden sagen, aber das machen wir eigentlich. Wir geben uns die größte Mühe, das zu tun. Und wir glauben, dass das mangelnde oder das zurückgehende Interesse der Leute an dem Strukturwandel liegt, dass eben Zeitungen, ja, Sie haben eben gesagt, warum ist es eigentlich so, dass die Zeitungen in Berlin nicht mehr die Rolle spielen? Berlin, die große Zeitungsstadt von früher. Da würden die Leute wahrscheinlich sagen, naja, hey, sorry Leute, das ist eben das Internet und so ist es eben.
Aber dann macht doch die Zeitung Internet. Also die Leute lesen doch nicht weniger, sie informieren sich mehr, sie informieren sich anders.
Aber ist im Netz so viel Platz für so viele Zeitungen? Das Netz ist ja auch ein großer Monopolisator sozusagen und brauchen wir so viele Regionalzeitungen dann auch im Netz, glauben Sie das? Also ist da ein Markt, um jetzt mal wieder in Ihrer Welt zu bleiben?
Okay, also da würde ich jetzt eine Abstraktionsebene hochkrabbeln. Also wir haben irgendwann durch einen technologischen Sprung, nämlich die Erfindung des Buchdrucks, die Demokratisierung des Wissens erfahren. Also das Wissensmonopol ist aus den Klöstern plötzlich in die Gesellschaft geschwappt. Man konnte sehr billig Wissen, was sonst sorgsam gehütet und als Machtinstrument genutzt wurde, dann in den Enzyklopädien verteilen. Das Ergebnis war die Aufklärung, ein aufgeklärtes Bürgertum und wir haben viel Wohlstand damit erreicht. Wir haben mit dem Internet oder den entsprechenden Technologien irgendwann, und das ist noch gar nicht so lange her, 30 Jahre, erleben wir die Demokratisierung der Daten. Der Tipping Point war irgendwann vor 20 Jahren mit 9/11, wo man sich über 9/11 mehr und schneller übers Internet informieren konnte, als alle seriellen Medien es produzieren konnten. Seitdem erleben wir eine wirklich sehr, sehr interessante Entwicklung, die in sich sehr, sehr positiv ist, weil es sind noch nie so viele Informationen zur Verfügung gewesen. Es wurde noch nie so viel Information konsumiert über so viele unterschiedliche Kanäle. Die einzigen, die sich an dieser Stelle nicht schnell genug adaptieren konnten, ist die Medienindustrie, zumindest partiell, die wiederum jetzt darüber diskutiert, warum sie in diesem Spiel nicht teilhaben kann oder immer weniger an Bedeutung oder ja doch immer weniger Bedeutung hat. So, und an dieser Stelle sollte die Diskussion starten, weil uns stehen so viele Informationen zur Verfügung, um zu verifizieren oder zu falsifizieren, es in Kontext zu setzen und dann über beliebige Kanäle zu verteilen. Und jetzt kommt der Punkt, der spannend ist. Und das ist ja das Learning aus den letzten 4 Monaten. Und da ist das, was wir vermutet haben, bevor wir diesen Kaufvertrag unterschrieben haben, jetzt praktisch eine Gewissheit geworden, weil wir können es zählen, messen und wiegen. Die Medien bewegen sich tatsächlich in einer Blase und reden mehr mit sich selber und übereinander, anstatt über das, was da draußen passiert und das entsprechend einzuordnen im Sinne von Kuratur.
Und das aber ich finde das, also ich habe ja auch mal eine Zeit lang, war ich ja auch für Spiegel Online tätig. Ich glaube nicht, dass die das dem da zustimmen würden. Und ehrlich gesagt ist die Funktion und Rolle von Spiegel Online oder wenn Sie wollen jetzt auch von anderen großen Plattformen, also Bild.de und Spiegel Online sind ja, glaube ich, die beiden großen nachrichtlichen Plattformen im Netz. Ich weiß nicht, das sind Sie sicher? Haben Sie sich die gründlich angeguckt, bevor Sie das eben gesagt haben, was Sie?
Also wir haben uns da sehr viel gründlich angeguckt, ja. Und die Herausforderung besteht ja darin, dass man mit neuen Technologien auch neue Arbeitsprozesse einführen kann. Man muss es nicht tun. Man kann natürlich auch probieren, alte Arbeitsmuster mit neuen Technologien einzusetzen. Man wird nie diesen Effizienzsprung erleben und man braucht eine Zeit lang, bis man versteht, dass das nicht funktioniert. Das nennt sich dann Seminargebühr. Und die Branche zahlt momentan diese Seminargebühren. Das sieht man in den Bilanzen der großen Medienhäuser. Und insofern ist der spannende Teil, wie schaffen wir es, diese Möglichkeiten der neuen Technologien in neue Arbeitsweisen zu überführen und damit neue Angebote, und zwar für die Leser zu formulieren, die ja Informationen haben wollen. Und haben wir das bis hierhin geschafft?
Okay, ich habe es jetzt immer noch nicht verstanden. Und was machen Sie dann jetzt eigentlich mit der Berliner Zeitung? Warum? Also was ist sozusagen jetzt die Idee, dass Sie sagen, hey, das können wir ganz anders. Wir kommen zwar von draußen, haben jetzt mit Medien uns auch noch nicht so viel beschäftigt, verstehen von Journalismus vielleicht auch gar nicht so viel, aber trotzdem haben wir eine Idee, das besser zu machen als die anderen Leute, die seit 15 Jahren versuchen, da einen Weg zu finden.
Okay, also ich habe von einem sehr geschätzten Kollegen gelernt, man muss die Probleme abschichten. Also erstens, wir müssen uns loslösen aus den Dumont-Konzernstrukturen und jeder, der mal ein SAP-System eingeführt hat, weiß auch, was es bedeutet, ein SAP-System wieder rauszuziehen. So, das machen wir gerade sehr, sehr konsequent und noch ein paar andere Themen. Erste Aufgabe. Zweite Aufgabe ist, dass wir dann die entsprechenden Produkte so aufsetzen, dass wir für die jetzige Kundenstruktur, für die jetzigen Leser ein sehr, sehr interessantes Angebot formulieren. Und der dritte Schritt ist, dann genau diese neuen Themen zu entwickeln und dann auch anzubieten. Aber diesen dritten Schritt sehen Sie es mir nach, wenn wir jetzt hier nicht Cora Publikum und live erläutern, weil das ist, woran ein paar Teams gerade sehr, sehr fleißig arbeiten. Ja, wir haben dann wir haben dann sehr gute Ideen. Ob die dann funktionieren, werden wir sehen. Aber wir sind hoch motiviert, an dieser Stelle ein neues Angebot zu formulieren.
Sie hören.
Das ist doch eigentlich auch was Gutes, weil es doch nur um Bereicherung geht.
Ich wollte gerade so einen kleinen Break machen, weil Sie müssen sich vorstellen, da sind ja draußen auch Leute am Radio, die vielleicht jetzt gerade erst eingeschaltet haben. Und denen wollte ich sagen, dass Sie den Freitagssalon aus dem Grünen Salon der Volksbühne hören. Und ich, also Jakob Augstein, sitze hier mit Silke und Holger Friedrich. Und wir reden über die Berliner Zeitung.
Aber weil vielleicht nochmal um den Punkt so aufzugreifen, was Sie hier gefragt haben, ist das ein Spielzeug? Nein. Also wir haben da wirklich eine Idee und eine Vorstellung, wie es gelingen kann. Und da arbeiten momentan eine Menge Leute im Verlag und auch noch andere Dienstleister Tag und Nacht daran, dass das gelingt.
Gut, aber ich meine, wenn ich jetzt sozusagen aus diesen sehr vielen Worten, die Sie da an verschiedenen Stellen gemacht haben, wenn ich das sozusagen nach meinem Handwerk so filtern würde, würde ich sagen, die gesamten politischen, inhaltlichen Aussagen, das ist irgendwie so guter FDP-Talk ist das so. Ja, Mietendeckel ist schlecht, Merkel ist gut, öffentlich-rechtlicher Rundfunk eher nicht so gut. Dann werden so Maschinenbauer gegen Maschinenstürmer gestellt, Fortschritt gegen Reaktion, Pragmatismus gegen Nostalgie und so. Also das ist das und? So ein bisschen so Ihre politische Linie.
Ja, was ist die Frage
jetzt wieder? Es wird ein Problem natürlich, weil die Berliner Zeitung war jetzt nicht so eine neoliberale Zeitung bisher. Da haben Sie vielleicht sich deshalb auch jetzt schon mal von den beiden Chefredakteuren getrennt, weil die gemerkt haben, hoppla, das wird hier ganz schwierig mit den Verlegern.
Nee. Also erstens, so mit diesem Linken und Rechten und Neoliberalen können wir so ganz, ganz wenig anfangen. Weil das so ein Wertegefüge ist, was so herrlich starr ist. Und wenn, dann haben wir mindestens drei Dimensionen, in denen wir agieren können. Also links, rechts, oben, unten und vielleicht auch noch vorn und hinten. Und vielleicht führen wir darüber die Diskussion, wo wir den Berliner Verlag oder die Berliner Zeitung gerne einsortieren würden. Und wenn, dann vorne, oben. Ja? So, Punkt eins.
Viele Leser, glaube ich, empfinden, und das meine ich jetzt ohne jeden Sarkasmus sozusagen, so eine politische Identität für eine Zeitung doch sehr prägend und haben vielleicht eine Mühe, wenn die dann so einfach so, wenn man da so am Regler dreht, so, weil das ist ja kein...
Aber das weiß ich gar nicht. Also genau. Da würde ich mal total dagegen halten. Also ich glaube, das ist genau das Problem. Das würde ich hart nicht unterschreiben. Jede Mutter liebt ihre Kinder, möchte eine gute Ausbildung. Die Leute wissen, wie geht's der Wirtschaft? Was sind die Probleme meiner Stadt? Was sind die Probleme meines Bezirkes? Welche Möglichkeiten habe ich? Wo stehen wir als Gesellschaft? Und jeder in diesem Land hat mitbekommen, dass wir gesellschaftlich momentan im Schleudergang sind. Wir haben extrem links, wir haben extrem rechts, wir haben die großen Parteien, die sich in Auflösung befinden. Also wir haben ein paar Probleme zu lösen. Und deswegen glaube ich, dass es den Leuten gar nicht mehr danach geht, bist du jetzt links, rechts, oben, unten und in einer Partei verankert, sondern sie wollen gute Lösungen und gute Ansätze, gute Informationen, wo sie sich selber dann einen Kompass bauen können. Ich glaube, nee, ich wüsste jetzt gar nicht zwischen FDP, CDU, Grüne, es gibt in jedem etwas, wo ich denke, ja, das würde ich unterschreiben. Deswegen glaube ich nicht, also ich würde da ganz knallhart dagegen argumentieren. Ich glaube, dass das wirklich eine Vorstellung ist, die nicht mehr aktuell ist. Und dass man das nicht mehr genau abgrenzen kann. Und das zeigt ja auch die politische Entwicklung, die wir gerade beobachten.
Und das zeigt doch also diesen Text, dieses Editorial, wie darauf reagiert wurde. Von wem? Also öffentliche Meinung, das, was wir an, also zu Hunderten haben wir Mails bekommen, Nachrichten und sind eingeladen worden und. Da hat man das sehr wohl verstanden. Bei Ihren Kollegen war doch eine gewisse Schwere zu verstehen, was da an Fragen gestellt wurde, weil sie natürlich in den aktuellen Normenkontext nur sehr schwer einzupassen ist. Aber das heißt ja nicht, dass das eine Gefahr ist, sondern es ist eine Einladung zur Diskussion.
Was ist denn mit den Chefredakteuren? Weil Sie fanden sie ja im November, fanden Sie die noch ganz toll und dann drei Monate später nicht mehr. Weil Sie hatten gesagt, nur so, das sind coole Typen, sehr kultiviert, ausgleichende Charaktere, wir werden nicht gut beraten, wenn wir sie in Frage stellen würden. Und dann? Das
stimmt auch noch nach wie vor. Sie sind immer noch coole Typen
und sehr ausgleichend. Aber Sie haben sie trotzdem in Frage gestellt. Warum denn, wenn ich fragen darf?
Weil wir uns auf den Weg begeben haben, die Berliner Zeitung weiterzuentwickeln. Und die Frage ist, sind wir vorbereitet, diese Weiterentwicklung gemeinsam voranzutreiben, ja oder nein? Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es für uns in diesem Team so nicht funktioniert. Und deswegen haben wir uns auch im Guten getrennt. Und deswegen sind es trotzdem coole und ausgleichende Typen. Ich würde jederzeit mit ihm ein Bier trinken gehen.
Hoffentlich gilt das vice versa auch.
Werden wir sehen.
Es bietet sich natürlich auch noch die Frage an, ob sozusagen es Konflikte gab mit der Aufarbeitung mit dieser komischen Stasi-Geschichte, nicht? Da hatten ja die Kollegen Chefredakteure hatten ja gesagt, hatten so bestimmte Ankündigungen gemacht, wie man umgeht mit dem Thema, dass sie als sehr, sehr junger Mann kurz beim IMF waren. Nicht IMF, wie heißen die Jungs? Ja. Das ist die Impossible Mission Force. Das ist jetzt sehr, sehr lustiger, sehr lustig. Entschuldigung, Sie sehen, womit ich mich in Wahrheit beschäftige.
Und ich darf morgen wieder irgendwelchen Schlagzeilen entgegensehen.
Jeder hat so seine Steckenpferde und bei mir ist es Tom Cruise. Egal, lassen wir das. Ja, jedenfalls, da waren sozusagen bestimmte Ankündigungen und ich möchte fast sagen Versprechungen gemacht worden in der Öffentlichkeit. Da wartet man ja immer noch auf deren Einlösung und in der Zwischenzeit hat die Chefredaktion abgesägt. Ich sag mal, das sah nach außen hin auch nicht so gut aus.
Was ist denn nicht eingelöst worden?
Ja, ich weiß nicht, die waren so ganze Serien und Veranstaltungen. Das waren so, glaube ich, die Formulierungen, die da, das kommt aber noch alles oder ist in Vorbereitung oder wie?
Ja, wir sind seit 4 Monaten, wir sind nicht gelangweilt, was Arbeitspensum betrifft. Insofern ist es doch auch noch nicht, haben wir da noch kein Kapitel geschlossen. Ich meine, das Thema wird uns eh begleiten. Aber das eine mit dem anderen jetzt zusammenzupacken, also ich verstehe schon, dass es da auch Medien in Berlin gibt, die ein Interesse haben, das so zusammenzupacken. Aber deswegen muss man nicht über jedes Stöckchen springen, was sie einem hinhalten.
Nein, finde ich gut. Aber es ist vielleicht ein Beispiel dafür, also meine Frage und vielleicht auch Ihre Antwort ist vielleicht ein Beispiel dafür, was ich auch eingangs gesagt habe, dass Sie sich sozusagen in eine andere Form von Öffentlichkeit begeben haben. Und wenn Sie jetzt so zurückgucken, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht oder welche Fehler haben Sie vielleicht gemacht oder was haben Sie sozusagen daraus gelernt?
Was haben wir gelernt?
Ich wüsste es gar nicht, weil also das, was jetzt, was Sie jetzt gerade so versuchen zu diskutieren, ist so weit weg von der Faktenbasis. Und wir spulen nochmal 15 Minuten zurück. Ja? Also wir setzen neue Technologien auf alten Arbeitsprozessen ein, was zu bestimmten Friktionen führt, dann im Ergebnis. Ich glaube, der Spiegel hat mit Spiegel Online dann lange Jahre schwer gekämpft mit diesem Ergebnis.
Genau.
Ja? Okay. So, und wir machen das jetzt ein bisschen schneller. So, und insofern haben wir einfach eine eklatante Diskussion momentan in der Redaktion, weil wir sehr neue Technologien und einhergehende Möglichkeiten der Veränderung der Arbeitsorganisation zur Verfügung stellen, die wir jetzt binnen Wochenfrist umstellen müssen. Und jetzt kommen wir in eine arbeitskulturelle oder in eine Wertediskussion. Und jetzt kann man sich entscheiden, individuell wie institutionell, nutzt man diese Chancen mutig, konsequent, auch mit der Gefahr, dass man vielleicht Fehler macht, dass man dann schnell aus den Fehlern lernt und dann entsprechend aufsetzt und korrigiert. Oder schaut man zurück und sagt, wir haben das immer so gemacht und dafür stehen wir und wir würden das gerne weiter so machen. Die coolen Technologien nehmen wir, das Geld auch, aber wir würden gerne genauso weitermachen wie bisher. Und dann führt man eine sehr, sehr interessante Diskussion miteinander, wo man dann, wenn man ehrlich ist, wenn man selbst ehrlich ist, institutionelle Interessen gegen individuelle Interessen abzuwägen hat. Und dann ist es verantwortlich, damit so umzugehen, dass institutionell nachhaltig Erfolg sichergestellt wird und die Investments in neue Technologie und die Veränderung der Arbeitsprozesse das ergeben, was man nämlich braucht. Effizienz bzw. Effektivität im Ergebnis. Und das ist vielleicht die relevantere Diskussion. Das koppelt wieder zurück. Sie unterstellen, dass das irgendwas mit Stasi-Aufklärung zu tun hat. Das ist einfach schlichtweg Quatsch, um das nochmal so zu sagen. Sondern es hat was damit zu tun, dass wir diese Organisation jetzt binnen Wochen eigentlich vom Kopf auf die Füße stellen und mit etwas konfrontieren, wo die Kollegen noch nie mit konfrontiert waren, was in unserem täglichen Leben seit Jahren trainiert ist.
Was denn? Es klingt so irre. Ich bin irre gespannt. Worum handelt es sich denn? Das muss ja toll sein, weil ich war auch schon mal in einer modernen Redaktion und wie die online machen, im Internet und so.
Aber unsere Redaktion ist halt noch nicht modern.
Aber was, wovon reden Sie denn da? Was machen Sie denn da Tolles?
Naja, also
Sie können uns gerne mal besuchen.
Ja, wahnsinnig gerne. Ehrlich, ich bin irre gespannt, weil das muss ja, also wenn es sich so dramatisch unterscheidet von dem, was alle anderen machen, dann muss es echt schon toll sein.
Nein. Also die letzten werden die ersten sein, richtig. Also der Berliner Verlag ist irgendwie sehr, sehr spät gestartet. Ich glaube, im Oktober? Nee, 1. November haben wir übernommen. Egal.
Jetzt weiß ich es. Sie verpassen dem alten Auto einen Nivolift und ein paar Sidepipes und so Nitrox und dann. Ist es das?
Na, mit Nitro wäre jetzt wieder komplett falsch. Also wenn, dann ist es ein Elektromotor und ein hochgepackter Akku. und wenn, dann Kohlenfaserbremsen. Nein, also was wir einfach tun, ist, wir sorgen dafür, dass dann ein Content-Management-System aufgesetzt wird, in dem die Redakteure arbeiten. Und aus dem Content-Management-System endproduktagnostisch ausgesteuert wird. Und das heißt, ob das in eine Zeitung geht, ob das in ein Frontend geht, was also in einer App oder in einer nativen App ausgesteuert wird, ist völlig egal. Und das bedeutet, dass sich bestimmte Arbeitsschritte einfach verändern.
Und wir machen das jetzt aber nur unter Hochdruck und wir holen die letzten 5 Jahre, 6 Jahre oder 10 Jahre auf, ne? Also so.
Und normalerweise ist ja in so einem deutschen Verlag dann auch so der Betriebsrat, der dann praktisch sagt, so Hausbrauch und solche Sachen. Haben Sie,
und das haben wir Sie halt nicht und deswegen haben wir da.
Doch, wir haben einen super coolen Betriebsrat und wir haben ja da so eine ganze Konzernstruktur geerbt.
Nein, das mit 25
Firmen und das ist sogar ein Konzernbetriebsrat, aber wir können auch an dieser Stelle live sagen, die Kollegen haben es mit uns nicht leicht und wir mit ihnen auch nicht, aber das ist in einem Maße konstruktiv, in der Sache knallhart, aber konstruktiv, dass wir nur sagen können, das ist wunderbar. Und die nehmen uns regelmäßig Volley und erklären uns, was geht und was nicht geht. Dann setzen wir uns mit ihnen hin, finden Lösungen und dann wird das gemacht. Aber binnen Tagesfrist und nicht binnen Monatsfrist und nicht in Erpressungssituation. Ich habe das und will das und. Was sonst sicherlich in solchen Strukturen üblich ist.
Warum haben Sie derzeit die Zitate verweigert?
Wir haben ja gar also anders. Also jeder, der mit uns in irgendeiner. Magst du antworten?
Ich würde gerne nochmal auf Ihre Frage davor, was wir gelernt haben, weil da, ich musste ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich glaube, wir hätten gern, wenn wir es nochmal machen würden, in unserem Manifest den Abschlusssatz nach vorne gezogen. Das würden wir machen, zu sagen, wir starten damit, dass wir uns ein Land und eine Stadt wünschen, die attraktiv ist für die Guten und für die, die leistungsbereit sind etc., ein Sehnsuchtsort wird. Das wollten wir nach vorne ziehen, nicht nach hinten. Das hätten wir gelernt und ich glaube, dass die Kritik und dieses diese Häme und die, sag ich mal, ja, von der Branche, dass uns das getroffen hätte, egal was wir gemacht hätten. Also selbst mit der Erfahrung jetzt wüsste ich gar nicht, was ich ändern würde. Also
mir ist auch
ich glaube, dass wäre eh auf uns zugelaufen. Insofern müssen wir einfach damit umgehen. Entschuldigung, das wollte ich noch mal ganz kurz.
Nee, ist ja wichtig.
Es ist auch nichts passiert, was uns überrascht hat.
Ja.
Nichts.
Ja.
Also vielleicht das Ausmaß an der einen oder anderen Stelle, aber nichts ist überraschend gewesen.
Okay, und jetzt noch mal mit der Zeit, weil Sie müssen ja auch wissen, da habe ich auch gedacht, oh je, das sind eben vielleicht Leute, die, vielleicht haben sie, aber ich meine das nicht böse, ja, sie können das ja sofort zurückspielen sozusagen, aber ich hatte, als ich das mitbekommen habe, sie geben ein Interview und geben nachher die Zitate nicht frei, obwohl es, also oder auch ein autorisiertes Interview, also wo sie ja im Prinzip die Kontrolle darüber haben, was sie sagen und was nicht und so, und geben das dann nicht frei, wo eigentlich jeder weiß, das ist praktisch, das darf man auf keinen Fall machen, weil das kommt ja nachher raus und fliegt einem dann doppelt um die Ohren. Das heißt also, wenn man schon redet mit einem Kollegen, muss man auch sagen, okay, ich ziehe das durch und dann wird das gedruckt und dann ist es so, oder ich sage gleich, ich rede nicht mit dir. Aber das, was Sie da gemacht haben, würde ich, Entschuldigung, ganz krassen handwerklichen Fehler nennen. Das ist einfach ein Fehler, weil das ist einfach doof. Das sieht irgendwie echt doof aus. Und deshalb meine Frage, weil Sie gesagt haben, Sie haben keine Fehler gemacht und es gab auch nichts zu lernen. Also das, finde ich, sollte man schon lernen, dass man keine Interviews gibt, die man nachher zurückzieht, oder?
Aber da würde ich jetzt gerne mal.
Also ich auch. Ganz kurz, fängst du an oder nicht?
Weil ich finde, ich würde mir wünschen, dass die Pressevertreter etwas Empathie haben.
Das und haben auch die nicht. Das haben die aber da gar nicht.
Ja, das ist mir aber egal. Dann finde ich, so wäre das eine extreme Lernkurve. Ich finde so etwas Empathie und Respekt und einen guten ethischen, moralischen Kompass. Weil was ich gefährlich finde ist, und deswegen haben wir so ein Einheitsgewäsch und eine Einheitssprache, weil jeder Angst hat, dass er an jedem Krümel hochgezogen wird. Und was wir erlebt haben, ist auch, dass das Interview schon fertig war, egal was wir gesagt haben, und dass der Twist schon klar war, weil es ein Plot war. Und dann war es nur noch so, ist man so dumm und gibt dieses Interview und gibt so ein paar Zitate, damit man es schön anreichert oder auch nicht. Also ich finde auch, da komme ich genau zu meinem auch zur gleichen Schlussfolgerung. Also es gab Situationen, dass fast egal, was man sagt. Und das finde ich auch schwierig, muss ich sagen.
Und um das vielleicht zu ergänzen, also es ist ja im Leben selten so, dass die Guten so richtig gut und die Bösen so richtig böse sind. Und manchmal sich man nicht entscheiden kann zwischen gut oder falsch oder richtig, sondern man kann sich entscheiden zwischen Übel 1 und Übel 2 und optimiert gegen das kleinere Übel. Und was dann davon richtig ist, ist dann nochmal eine andere Diskussion. So, und der konkrete Fall, auf den Sie sich beziehen, war so, und wir haben ja zur selben Zeit Interviews gegeben, wo wir alle Zitate freigegeben haben, dass ja eine Menge interessanter Veröffentlichungen waren. Und dann riefen mich Leute an und sagten, hey Holger, das stimmt einfach nicht, was die schreiben. Mach eine Pressekonferenz, wir setzen uns neben dich und wir erklären denen, dass das so nicht stimmt. Da habe ich gesagt, eine Pressekonferenz machen wir nicht, aber wir können gerne ein Interview, wie zum Beispiel mit einem hochhonorigen Wochenmagazin machen. Die Kollegen waren natürlich hoch erfreut und dann wurde eine schöne Location gebucht, ein Fotograf und dann wurde also mehrere Stunden darüber diskutiert und dann setzte was sehr, sehr Interessantes ein. Dass das, und das ist das, was Silke gerade meinte, was im Plot vorgesehen war, plötzlich mit dem, was berichtet wurde, nicht mehr übereinstimmte. Und dann bekam die Geschichte eine sehr, sehr interessante Wendung. Und dann kann man nur noch, weil ja da hängen eine Menge Leute dran, plötzlich Schadensminimierung betreiben.
Ich glaube nicht, dass ich verstehe, was Sie gerade sagen. Was ist passiert? Ich habe es nicht verstanden. Was ist passiert?
Dass die Geschichte, das Narrative hinter diesem Interview war davor schon klar. Es ist egal, was man sagt.
Aber das kann doch beim Interview gar nicht passieren. Sie werden doch irgendwas gefragt, dann antworten Sie, nachher schickt man Ihnen das zu. Da können Sie die Antwort verändern, wie Sie wollen. Sie können sie länger machen, kürzer machen. Sie können alles Mögliche damit machen. Wie kann sowas schiefgehen? Das verstehe ich. Ich meine das jetzt ernst. Das verstehe ich wirklich technisch nicht.
Weil Sie einen Introtext machen können.
Hier, ach so.
Hier kommt, also
ich hat man meine, Ihnen den mitgeschickt? Das wäre eher unüblich. Das macht man eigentlich sowieso nicht. Hm? Ich wundere mich, dass Sie den mitgeschickt bekommen haben.
Also wir haben unsere Erfahrungen gemacht in den letzten 4 Monaten und ich wäre die Erste, die gesagt hat, ich würde das nicht freigeben und das sofort, weil ganz klar war, worauf dieses Interview hinläuft und die Interviews sind dann so zugeschnitten, dass es dann immer wieder passt und das hatten wir jetzt in den letzten 4 Monaten so oft, dass man das dann schon irgendwann auch sagen muss, also da gibt es dann so einen gewissen Eigenschutz und der hat in dem Fall
Nein, ich finde das ja so. Vielleicht, um das noch zu ergänzen, das ist ja mit einem Wochenmagazin passiert und nicht nur einmal, sondern mehrmals. So, und jetzt kann man sich fragen, wo ist der Fehler? Und sind wir denn wirklich so bescheuert, uns in diese Schwierigkeit zu begeben? Sondern das ist so eine klassische Übel-1, Übel-2-Entscheidung. Was ist jetzt das geringere Übel? Und da hängen Familien dahinter, da hängen Leute, die haben eigentlich nichts damit zu tun. Und wenn das ganze Thema so einen Twist bekommt, dass da andere Leute in einer Art und Weise beschädigt werden, dann ist es auch ein Akt von professioneller Qualität, an der Stelle zu sagen, stopp bis hier und keinen Schritt weiter. Und in derselben Woche sind andere Zeitungen mit freigegebenen Zitaten rausgegangen. Also insofern haben wir uns ja jetzt an dieser Stelle nicht grundsätzlich dämlich verhalten, sondern selektiv versucht, auf Dinge Einfluss zu nehmen.
Sie hören immer noch Ding, Freitagssalon aus dem Grünen Salon, der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und ich sitze hier mit Silke und Holger Friedrich und wir reden über die Berliner Zeitung. Und jetzt speziell würde ich gerne, weil wir haben noch ein paar Minuten Zeit, über die DDR reden. Oder ist das 30 Jahre nach deren Ende nicht eigentlich auch unnötig?
Also ich glaube, dass es schon nötig ist, das nochmal, also auch das Thema Osten, auch diesen Mauerfall, die Integration des Ostens in den Westen nochmal zu thematisieren. Und ich finde gerade unser Fall, der Fall meines Mannes, auch nochmal, finde ich, so ein Trigger ist, ganz deutlich macht, dass da Redebedarf ist und dass da Gesprächsbedarf ist. Und dass da, glaube ich, mal Sachen nicht ausgesprochen sind. Insofern, glaube ich, ist das Thema Ost-West noch nicht vorüber.
Das ist ja interessant, dass Sie Ihre Ost-Identität und auch sozusagen die Funktion der Zeitung für diesen Ost-West-Dialog ja ganz stark nach vorne gestellt haben. Was jetzt ja vielleicht für den Internetunternehmer auch nicht so erwartbar ist.
Na, wir waren ja vorhin, dass ein Printprodukt eigentlich ein Kulturgut ist. Also insofern sollte beides miteinander emanzipiert funktionieren. Aber um jetzt auf die Frage zurückzukommen, nein, wir wollen nicht die DDR zurück und nein, da ist keine Nostalgie. Ganz bestimmt, so nur um das muss man ja nochmal vor die Klammer ziehen. So, aber was wir gelernt haben ist, und das ist ja vielleicht etwas, was der Bundesrepublik Deutschland helfen könnte, dass wir gelernt haben, mit bestimmten unumstößlichen Wahrheiten und deren Veränderung umzugehen. Und dass diese Lernkurve der Bundesrepublik Deutschland vielleicht an der einen oder anderen Stelle guttun würde, weil wir aus einer globalisierten Perspektive heraus sehen, dass Veränderungen auf uns zukommen, deren Gestaltung wir nicht, da sind wir überhaupt nicht trainiert. Und vielleicht wäre es wertvoller zu schauen, was wir heute an Herausforderungen sehen und was wir damals getan haben, dass das friedlich ausgelaufen ist, dass wir eigentlich so gut aus der in Anführungsstrichen Nummer rausgekommen sind und was uns für die Zukunft helfen könnte, bestimmte Veränderungen, die ja an die Tür schlagen, diese Veränderungen so zu gestalten, dass wir auch wieder gut rauskommen.
Das mit dem friedlich, Sie haben da ja etwas gemacht in diesem großen Text, was man ihnen sehr übel angekreidet hat. Was ich aber eigentlich ganz spannend fand, Sie haben nämlich Egon Krenz ausdrücklich erwähnt. Das ist ja jemand, den man dem westdeutschen Publikum heute wahrscheinlich erstmal wieder erklären muss, weil der dann doch sehr schnell irgendwie in Vergessenheit geraten ist, der aber bei Ihnen doch eine wichtige Rolle spielt, weil Sie sagen, er hat halt damals keinen Schießbefehl gegeben und dadurch sozusagen eben diesen friedlichen Charakter dieses Transformationsprozesses erhalten. Und das dafür danken Sie ihm ausdrücklich. Das fand ich ganz bemerkenswert. Hat, glaube ich, sonst seitdem selten jemand gemacht.
Naja. Also es gibt ja eine Menge Menschen, die den Anspruch erheben, an dieser Stelle ja so ihren Beitrag geleistet zu haben. Der ist auch fair, der ist richtig, das ist alles in Ordnung. Aber wenn auch nur einer die Nerven verloren hätte, hätte diese ganze Geschichte eine andere Wendung genommen. Wir wären beim selben Ergebnis rausgekommen, aber wir hätten wieder eine Seminargebühr bezahlt. Und die wäre dann vielleicht auch mit Blut unterlegt gewesen. Und dass an dieser Stelle alle oder die allermeisten die Nerven behalten haben und für sich auch persönlich ganz sicherlich entschieden haben, dass sie an dieser Stelle nicht eskalieren. Und um uns herum sind ja andere Entwicklungen passiert. Also wir erinnern uns, dass im Mai das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens war, 89. Und wenige Wochen nach dem Mauerfall wir einen eskalierenden Bürgerkrieg in Rumänien hatten, in dessen Ende ja dann Ceausescu mit seiner Frau standrechtlich erschossen wurde. So, und in einer solchen Situation, die ja komplett offen war, zu sagen, nein, wir eskalieren hier nicht, im Sinne des Erhalts der eigenen Position. Das finde ich auf einer persönlichen Ebene, finde ich das.
Ich finde das auch. Ich sehe das ja auch okay, so. Aber Sie hatten gerade diese Zeitung übernommen. Nein, ich habe auch mal ein ganz langes Gespräch mit dem Mann gemacht. Ich finde den total spannend. Also nichts gegen Egon Krenz. So meine ich das nicht. Ich mache mich darüber auch gar nicht lustig. Ich fand es interessant, dass Sie in Ihrem großen Leittext, den Sie geschrieben haben, nachdem Sie heute im Jahr 2019 diese Zeitung übernommen haben, Egon Krenz erwähnen. Das ist irgendwie nicht selbstverständlich.
Nee, das ist insofern nicht selbstverständlich, weil wir heute auch wieder eine Situation haben, wo wir politische Veränderungen erleben und also wenig Diskursfähigkeit sich entwickelt. Man ja so links und rechts doch relativ starke Meinungen entwickelt und genau diesen Blick in die nachhaltige Perspektive verliert. Was hilft uns für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, für die Generation unserer Kinder und was führen wir heute für Kämpfe? Und an dieser Stelle vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu machen, zu sagen, was ist damals passiert? Wie haben wir damals reagiert? Und die Frage war ja nicht, danke, Egon Krenz, sondern die Frage war ja, wie groß war es damals, das zu erleben und ihn dann trotzdem in den Knast zu stecken? So, und diese Frage ist ja nicht beantwortet. So, und ich hätte ja aus einer persönlichen Perspektive gesagt, Gott sei Dank, dass die damals nicht eskaliert haben und jetzt schweigen wir fein, bedanken uns artig, dass es kein Blutvergießen gab und lasst uns jetzt mal nach vorne schauen, wie wir mit solchen Veränderungsprozessen umgehen und wie haben sie ja um uns herum, ob das jetzt im Mittelmeerraum ist, in Mittelamerika und ihnen da vielleicht mal auch einzuladen, zu sagen, was hat euch damals bewogen, so zu reagieren und was bewegt irgendwelche Leute heute in Libyen so zu reagieren, das sind meiner Meinung nach viel, viel interessanter andere Diskussion als die, die wir momentan beispielsweise in Erfurt führen. So, und da an der Stelle ist das dann einfach so der Versuch, eine Diskussion zu provozieren.
Finden Sie, dass Ihr Mann seine Stasi-Verwicklung früher und von alleine hätte veröffentlichen sollen?
Super Frage, Dankeschön. Also A ist mein Mann damit sehr offen umgegangen in seinem professionellen und privaten Umfeld. So, insofern war das für viele überhaupt gar keine Überraschung. Im Zusammenhang mit dem Kauf des Verlages ist es halt schwer. Guten Tag, ich bin Holger Friedrich. Ich wollte nur mal sagen, dass das funktioniert halt nicht. Und ich finde auch nicht, dass es notwendig ist. Und ich finde auch die Diskussion, die wir gerade erleben und die wir jetzt in den vergangenen Wochen erlebt haben, auch nochmal zeigt, dass sowas nicht geht. Und das ist genau auch so ein Thema, was, glaube ich, nochmal betrachtet werden sollte. Insofern, wenn wir dann zum 30. Jahrestag uns aufschwingen und sagen, also wir müssen jetzt die Ostbiografien im Detail und mit Großzügigkeit alles betrachten, dann würde ich unserem Bundespräsidenten knallhart widersprechen und sagen, nein, das passiert nicht. Und selbst im Heute-Journal wurde zum wieder dieses Jubiläum zur Stasi-Behörden-Erstürmung wurde die Rede vom Bundespräsidenten, der wieder auf die Lobhudelei der Ostbiografien mit unser beider Konterfei geschnitten und dann war es die Täterakte und die sogenannte Opferakte. Und das finde ich schwierig.
Aber Sie haben gesagt, wenn man das vor dem Kauf des Verlages gesagt hätte, haben Sie wörtlich gesagt, dann würden wir hier nicht sitzen.
Richtig.
Ja, ich glaube, viele Leute haben das als Täuschungsversuch sozusagen interpretiert.
Aber warum?
So nach dem Motto, hihihi.
Was haben Sie vor 40 Jahren gemacht? Ich will es gar nicht wissen. Und warum, ich sage guten Tag, 13. Also Was haben Sie vor 40? Vielleicht sollten Sie hier gar nicht sitzen auf der Volksbühne.
Nein. Ja, aber ganz so leicht kann man es sich schon nicht machen. In Bezug auf die Berliner Zeitung ist das natürlich ein Problem, wie Sie nachher gemerkt haben. Ich finde ja ganz interessant,
Sie, dass Sie
unfair behandelt wurden. Ganz kurz, nachher. In der Behandlung dieses Staates, finden Sie, dass Sie in der Öffentlichkeit da unfair behandelt wurden?
Na, auch wieder. Veröffentlichte und öffentliche Meinung.
Ja, veröffentlichte Meinung.
Veröffentlichte Meinung nehme ich zur Kenntnis und staune, ehrlich gesagt.
Also Sie finden, dass Sie unfair behandelt wurden?
Nein, das gibt es nicht, die Dimension fair und unfair. Weil es sind unterschiedliche Erwartungsräume und der eine Erwartungsraum wurde getroffen, der andere nicht. Und da gibt es diese Dimension fair oder unfair nicht.
Aber ich würde gerne mal, glauben Sie, also wenn wir jetzt alle Verleger in Deutschland nehmen, das sind ja, ne? Und jetzt einfach mal scannen, was die in den 40 Jahren gemacht haben.
Aber Frau Friedrich, hier geht es um die Berliner Zeitung und die Stasi. Ich finde ja, Sie sind gar nicht unfair behandelt worden. Im Gegenteil, ich finde ja, dass gerade dieses Thema ein super Beispiel dafür war, wie aus der erwartbaren Ecke Welt, Springer und so, praktisch Hubertus Knabe und so, praktisch immer mit dem Knüppel ordentlich drauf. Wenn die anderen gesagt haben, Entschuldigung, lass mir erst mal angucken, der war so und so alt, das war die Situation, wir wollen erst mal Einblick in die Information haben. Für mich war das ja geradezu exemplarisch, gut und
aber da haben Sie eine ganz
Aufarbeitung des Themas.
Wir wurden von allen Finanzämtern, wir haben innerhalb von 2 Wochen, ja, weil das ist ja das, und ich glaube, meine These ist, dass die Medienbranche so reagiert, weil jetzt mal Leute einen Einblick haben, hinter dem Vorhang, die keinen Einblick haben sollten. Als es raus ist, war das von der Ostsee-Zeitung bis in kleinen Tupfingen, war mein Mann auf der Titelseite. Und zwar war das über Wochen. Er war 48 Stunden auf Google News auf Platz 1. Also die News für Deutschland. Wo ich denke, okay, also wir haben keine anderen Probleme. Also in dem Moment, wo das öffentlich wurde, hat sich die Senatsverwaltung mit Pressemitteilungen überschlagen. Wir haben von 9 Finanzämtern Prüfungen angeordnet bekommen innerhalb von 2 Wochen vor Weihnachten, weil ja dann alles, also der Spiegel, der Fokus, das war eine große, große Geschichte, die aufgemacht wurde.
Moment, ganz kurz, die Finanzämter reagieren auf solche Pressemeldungen und sagen,
wir sind live, also es waren 5 Prüfungsanordnungen, was Finanzen betrifft und nochmal 3 Prüfungsanordnungen zu anderen Themen und die kamen alle binnen einer Woche, ja? Und dann versteht man auch, warum, ja, Punkt.
Und wie das funktioniert, ist so, man bekommt einen Fragebogen, also einen sehr detaillierten Fragebogen. Wir haben, glaube ich, 4 Fragebögen mit, weiß ich nicht, 20 Fragen bekommen. Und man hat in der Regel 24 Stunden Zeit. Und diese
haben wir von Springer bekommen, die Fragebögen.
Genau. Und dann hat man 24 Stunden Zeit und hat sich dann zu den Fragen zu äußern. Die Tonalität der Fragen indiziert schon die Geschichte, die danach veröffentlicht wird. Und wenn sozusagen diese Fragebogenpraxis wird dann auch bei jedem anderen angewandt und dann kann man auch schon mal Verwaltungsprozesse ins Rollen bringen. Ja, man muss ja nur sagen, wann haben Sie und haben Sie das letzte Mal geprüft und können Sie wirklich final bestätigen? Und wir haben es wirklich live erlebt.
Okay, da höre ich jetzt eine gewisse Bitterkeit raus.
Nein, das ist
Fakt.
Ja, naja, also ich hatte, wie gesagt, ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen, ich fand, dass die Presse dieses Thema ganz gut bearbeitet hat. Das kriegen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr zusammengebunden. Jedenfalls nicht für die Hörer von Radio 1, die in diesem Fall leider das Nachsehen haben, denn diese Sendung ist jetzt vorbei. Von denen verabschieden wir uns. Wir hier im Grünen Salon der Volksbühne können das Thema gleich noch ein bisschen weiter besprechen mit Silke und Holger Friedrich, bei denen ich mich jetzt jedenfalls erstmal sehr, sehr herzlich dafür bedanke, dass Sie gekommen sind und mit mir geredet haben. Vielen herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Das ist halt das Problem, wenn man sozusagen im engen Korsett von so einer Sendung steckt, dann muss man leider abbrechen, wenn es am spannendsten wird. Aber befreit sozusagen von der Sorge, dass alles live rausgeht. Ganz kurz nochmal wirklich, also ich will an dem Punkt wirklich gerne bleiben. Ich fand eigentlich, wenn man bedenkt, wie früher diese Stasi-Themen behandelt wurden, und wir haben ja nun eine lange Geschichte und lange Erfahrung, Gregor Gysi, den sie praktisch jahrelang gejagt haben und immer noch versucht haben, ihm einen reinzuwirken und was anzuhängen und so weiter, fand ich hier diesen Prozess relativ schnell und relativ klar und relativ fair. Jedenfalls, was diese eine Episode angeht, sozusagen mit ihrer Akte. Aber das kommt Ihnen gar nicht so vor. Ist ja interessant.
Naja, wenn man jetzt wieder auf die Fakten schaut, dann ist eine Zeit lang, wenn man bei Google Stasi eingegeben hat, meine Frau mit ihrem Gesicht, ja, unzweifelhaft hübsch, aber häufiger aufgetaucht als das Gesicht des 32 Jahre lang verantwortlichen Ministers Erich Mielke.
Ja, aber Sie sind doch im Internet. Stopp. Sie wissen doch, wie das funktioniert.
Ja, logisch weiß ich das. Aber das passiert ja nicht umsonst. Und wenn mich Kollegen, Freunde, Familienmitglieder angerufen haben, gesagt haben, du, wir haben hier auf den Kommentarfunktionen was eingegeben, das ist entweder nicht gezeigt oder wieder runtergenommen worden, dann kann man sagen, das ist fair, das ist meinungsfrei, das ist völlig in Ordnung, aber das indiziert irgendwas. So, und wenn man dann wiederum schaut, dass dieser ganze Spin, also meine Akte war jetzt kein großes Geheimnis, ja, also das ist also schon an anderer Stelle ausgiebig diskutiert worden. Wenn das also so losgetreten wird und dann binnen 10 Stunden man es tatsächlich schafft, in allen Tageszeitungen Deutschlands aufzutauchen, mit dieser destruktiven Konnotation, dann sage ich einfach, schade, weil es ist wirklich 32 Jahre her. Sie sagen fair behandelt. Ich sage, mein Gott, könnte man mit dieser Energie an konstruktiven Themen auflösen und für diese Gesellschaft was tun? So, und wenn wir dann, also da will ich jetzt gar nicht in die Einzelheiten gehen, so, und wenn wir da jetzt mal eine Exegese des Vorgangs machen und das war aus der Insicht, also ich wünsche mir, dass mal irgendwelche Medienwissenschaftler kommen und uns an dieser Stelle interviewen. Es ist wirklich so spannend gewesen, das aus der Insicht zu sehen. Wenn Sie die Empfindung haben, das war fair, dann sage ich, lass uns nochmal darüber diskutieren, wie fair definiert ist.
Aber ich weiß, ich will Ihnen jetzt auch nicht zu nahe treten, aber es hat Sie schon echt genervt, oder wie? Sie waren echt verletzt.
Nein, also ich kenne das, seitdem ich irgendwie 5, 6 bin und da hat schon die Kindergartentante gesagt, Holger, das und das macht man nicht und dann bin ich abgehauen, das erste und das zweite und das dritte Mal. Also ich kann damit gut leben, dass man so in die Ecke gestellt wird. Mir hat es leid getan um meine Frau, um meine Kinder, um Freunde, um Kollegen, die ja da auch in Sippenhaft genommen wurden. Und das ist auch etwas, wo ich sage, das ist nicht in Ordnung. Das ist hart nicht in Ordnung.
Und ich finde halt so eine gewisse Ethik. Also ich verstehe schon, dass es irgendwie in den Medienbranchen, du brauchst halt eine News und du brauchst einen Coup und dann feiern sich alle und so. Und wahrscheinlich haben da bei Axel Springer, die haben die Korken knallen lassen. Ich gönn's ihnen. Aber ich finde halt die Art und Weise, finde ich echt bedenklich. Also zu diese Fragenbögen zu bekommen, also würde ich das in einem amerikanischen Film gesehen, würde ich denken, man, habt ihr wieder tief in die Trickkiste gegriffen. Und das so in 2019, 2020 in Deutschland. Ich habe länger im Westen gelebt als im Osten. Da gucke ich einfach staunend drauf. Und du kannst so gar nichts machen. Und sie treiben dich einfach und finden es so toll. Und
das stimmt ja nicht, herrlich, dass sie nichts machen können. Sie haben ja auch was gemacht. Es ist interessant, dass Sie das jetzt so darstellen, denn gerade Sie können ja etwas machen, weil Sie ja diese Zeitung haben und Sie haben ja auch etwas getan. Sie haben eine unabhängige Kommission geholt, die sich diese Akten angeguckt hat und so weiter. Also eigentlich, ich verstehe schon, dass Ihnen das auf die Nerven geht oder Ihnen nahe geht oder so, und das meine ich jetzt auch ganz ernst, da mache ich mich null drüber lustig, aber der Prozess sozusagen der Verarbeitung dieses Themas ist doch notwendig, das muss Ihnen doch klar gewesen sein.
Aber
wenn Sie eine Zeitung nehmen aus Ost-Berlin, mit einer Ost-Berliner Vergangenheit.
Es ist interessant, dass Sie das so sagen. Also meine Akte beginnt im Sommer 83, da war ich 15 und da ging das erste Mal eine Zellentür hinter mir zu. Ich weiß noch heute, wie das Frühstück am nächsten Morgen geschmeckt hat.
Ja, das müssen Sie den Leuten doch erzählen. So. Das wissen die Leute doch
erstmal. Ja, so, und sie endet genau 2 Tage vor Mauerfall mit einer suffisanten Bemerkung von 2 Stasi-Offizieren, macht politische Schwierigkeiten. So. Also es sind irgendwie fast 6 Jahre und es ist echt viel, was da zusammengeschrieben wurde. Und dann gibt es eine Episode während meiner Armeezeit und das war ein permanentes so Armdrücken. Und dann gewinn mal die. So, jetzt kann man das alles diskutieren und. Aber wenn man jetzt wirklich drauf schaut, ist niemand, auch jetzt nicht, daran interessiert, diese vollständige Geschichte mal zu verstehen und dann entsprechend zu werten.
Aber deshalb so, haben doch die Kommission
auch
die
Veröffentlichung empfohlen. Warte mal ganz kurz. So, und wir haben die Kommission nicht bestellt. Das war die Redaktion. Ich hätte es auch nicht gemacht, ehrlich gesagt.
Warum?
Wir gehen mit großer Selbstverständlichkeit davon aus, dass was ein Stasi-Offizier in einer Akte schreibt, war es. Doch.
Nein. Und ne, doch. Heute nicht mehr. Das hat sogar die, es hat, es wurde auch gesagt sozusagen von den Leuten, die das gemacht haben, dass, und das wissen wir heute. Wir sind nicht mehr im Jahr, 1995 oder so. Das stimmt wirklich nicht. Ich habe mich damit sehr, sehr viel beschäftigt. Das ist einfach nicht wahr. Heute glaubt wer es glauben will, wenn sozusagen der Springer Verlag es glauben will, dann wollen die das glauben. Aber in Wahrheit wissen die auch, dass sozusagen die Akten natürlich kein Bild der Wirklichkeit abgeben, sondern die Akten sind erstmal nur die Akten und okay, nicht die Wirklichkeit.
Das wäre ja in Ordnung, wenn Springer das rausgepackt hätte. So Bild, BZ und die Welt. Okay. Das wäre völlig in Ordnung.
Aber Sie machen so einfach Dings.
Ja, weil das ist halt der Springer Verlag.
Aber das verstehe ich
schon 1969 wollten die Leute in den Enteignen.
Nein, das finde ich aber, das finde ich aber spannend. Also ich meine, die prägen aber eine Meinung und einfach zu sagen, so ist so.
Der Fakt ist aber, dass alle anderen das mehr oder weniger 1:1 übernommen haben. Alle anderen. Es gab 2, die es nicht 1:1 übernommen haben. Die Taz und der Freitag. Alle anderen haben es 1:1 übernommen. Sie haben es nicht hinterfragt. Nicht hinterfragt. So, und da sage ich dann so, das ist interessant. Und als es dann dazu kam, dass ihnen Leute gegenüber saßen, die in den Akten beschrieben sind und von einem Stasi-Offizier beschrieben sind und dann sagen, ja, die Geschichte war eigentlich, dann konnte man damit nicht umgehen und so nicht umgehen, dass wir dann Zitate zurückziehen mussten, um die Familien zu schützen. So, und an dieser Stelle wäre es sehr, sehr spannend, mal eine offene Diskussion darüber zu führen, inwieweit wir in der Lage sind, diese Diskussion wirklich ergebnisoffen zu führen und nicht aus dieser Vorprägung schwarz oder weiß, links oder rechts, neoliberal, urkommunistisch oder was auch immer, sondern was passiert da und wie verhält man sich in solchen Situationen, dass man genau das Schadenspotenzial versucht, so gering wie möglich für sein Umfeld und für sich selber zu halten? Und kann man daraus was lernen? Will man daraus was lernen? Und diese Diskussion hat nicht stattgefunden. Und das war auch sehr, sehr interessant, weil jetzt auch so geschrien wird, alle Akten zu veröffentlichen von mir. Das geht nicht, weil da sind ganze Generationen von erweiterten Oberschulen drin und man wüsste sofort, wer in Berlin und. Das machen wir nicht, einfach um die Leute da zu beschützen. Aber es durften ja bestimmte Leute reinschauen. Die Zeit, die FAZ und die New York Times. Die konnten damit gar nichts anfangen, weil es in den Kanon nicht gepasst hat. Und das ist, ich finde das ja sehr, sehr spannend.
Das ist auch ohne Bitterheit, das ist einfach nur eine Feststellung. Wir haben es ja jetzt erlebt, also es ist jetzt, wir sitzen ja jetzt 4 Monate später.
Aber ist doch komisch, also Sie sagen jetzt so, ja, ohne Bitterkeit und so. Ja. Mich wundert das denn eigentlich, Sie haben ja so eine Bilderbuch, ostdeutsche Karriere praktisch nach der Wende richtig durchgestartet, Unternehmen gegründet und so weiter, ja, dann von SAP übernommen und so, andere Sachen gemacht. Sie haben eine Schule hier gegründet in Berlin, die jetzt sehr, sehr gut läuft, oder übernommen und dann aufgebaut und verändert und so weiter. Eigentlich sind das doch so Geschichten, wo die Leute sagen, juppdi du, das ist genau so, sowas wollen wir doch haben und so. Also.
Na, was ist doch passiert? Wir haben genau nachdem wir übernommen wurden und es war klar, okay, damit treten aber wir jetzt ins Licht der Öffentlichkeit, 2 Interviews gegeben. Einmal dem Spiegel, dem Mosaik und einmal der FAZ. Und dann haben wir noch ein Radiointerview gemacht bei Radio 1. Und mehr haben wir gar nicht getan. Und das war eine positive Konnotation. Und dann hat Springer, und niemand hat gefragt, niemand hat es interessiert. Ich habe ja immer darauf gewartet, dass so eine Frage kommt. Und dann hätte ich auch geantwortet, so wie wir es bisher auch in den letzten 30 Jahren getan haben.
Hätten Sie es Osang nicht vielleicht erzählen können?
Ich habe drüber nachgedacht, aber dann dachte ich, so, und da besteht dann so eine Chance von 50-50. Weil es hätte ja auch sein können, dass es vielleicht heute wirklich keinen mehr interessiert.
Nein, Herr Friedrich, das hätte nicht sein können, wenn Sie die Berliner Zeitung übernehmen. Da muss man dann wirklich sagen. Das,
aber es ist ja auch aber jetzt wieder Faktenlage so. Also wenn man dann so sich die Unterlagen von der Stasi-Behörde zuarbeiten lässt und sagt, wer hat denn jetzt hier eigentlich den Antrag wann gestellt? Dann gab es genau nur einen.
Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch einfach darum, völlig egal, was in der Akte drinsteht. Es ist doch völlig wurscht. Das ist eben. Dann ich frage nochmal anders. Hatten Sie keinen? Sie hatten offenbar keinen PR-Berater oder irgendeinen dann an der Seite, der ein bisschen mehr Erfahrung hatte, der dann gesagt hat, oh, hier musst du vorsichtig sein, das sind Pitfalls.
Doch, wir hatten die besten PR-Berater. Aber die kommen... Aber jetzt nochmal für euch vielleicht an dieser Stelle, weil wir sitzen da mit den Kollegen und das ist wirklich, wirklich interessant, weil sie kommen mit einer Erwartungshaltung, wo man sagt, da sitzt man so und denkt sich, warum soll ich jetzt mit gebeugten Wahrheiten oder angeschnittenen Argumentationsketten an dieser Stelle agieren? Entweder mit den Fakten und dann sollten wir darüber diskutieren, was uns die Fakten sagen, welche Ableitungen wir davon treffen können, oder wir lassen das einfach.
Und ich finde das ja auch gar nicht schlimm. Ich meine, wir sitzen jetzt hier 4 Monate später, wir haben eine extreme Lernkurve und vielleicht ist dann unsere Geschichte eben auch eine wunderbare Möglichkeit zum Diskurs. Also ich finde es jetzt auch gar nicht, ich finde, wir könnten uns auch alle irgendwie einfach beruhigen. Es haben jetzt 2 ostdeutsche Verlag gekauft, wir bauen jetzt eine Zeitung und wir werden sehen, ob da draußen Leser irgendwie Bock haben auf die Berliner Zeitung. Darauf wetten wir jetzt einfach mal, dass wir ein gutes Angebot machen und dann sehen wir weiter.
Ich glaube auch, dass es genauso läuft. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich jetzt heute Abend immer noch nicht genau verstanden habe, wie Sie das eigentlich anders machen wollen, also was Sie im Prinzip vorhaben mit der Zeitung.
Das wir kommen doch, in einem Jahr wieder.
In einem Jahr machen wir das gleiche Gespräch nochmal, egal in welchem Format. Und dann, nur wir werden es jetzt hier nicht erklären, okay? Das nennt sich dann einfach Geschäftsgeheimnis.
Okay, damit bin ich noch gespannter als vorher. Ich beende jetzt quasi sozusagen unser kleines Gespräch hier oben und gebe Ihnen die Möglichkeit, wenn Sie möchten, Fragen zu stellen, weil vielleicht gibt es die eine oder andere Frage. Vielleicht finden Sie, ich habe irgendwas vergessen oder war irgendwo zu nett. Gerne hier. Wir haben allerdings ein Saalmikrofon. Das wäre toll, wenn wir das dann auch hier vorne hätten, um dem Herrn Gehör zu verschaffen. Hier vorne gleich. Hier, zweite Reihe. Hier, da. Ja, super.
Ich sage Ihnen gleich, wie es ist, Joachim Huber, Tagesspiegel. Ich wollte nur gefragt haben, warum wollten Sie die Kommission nicht, Herr Friedrich?
Was heißt ja keine Kommission wollen? Also die für den Stasi-Kirsten. Es war einfach so, dass die Stadt ist ein Dorf. Okay, also irgendwann kommen die Nachrichten, dass also die Welt da irgendwas ausbrütet und was hat. So, dann spielt man noch ein kleines Spiel, weil dann verschiebt man immer so ein bisschen die Termine, weil die Kollegen wollten einen in einer Interviewsituation dann mit dem Fakt konfrontieren und dann noch das Gerät mitlaufen lassen. Das nimmt man dann freundlich zur Kenntnis und entzieht sich dieser Situation. Dann kommt also einer dieser Fragebögen, dann beantwortet man das ordentlich, nach bestem Wissen und Gewissen. Und Sie behalten bitte im Hinterkopf, dass ich zu dem Zeitpunkt noch keine meiner Akten gelesen hatte und sie auch eigentlich nicht lesen wollte. Wenn es irgendjemand interessiert, warum nicht, kann ich das auch gerne erklären. Dann habe ich das nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet und veröffentlicht. So, danach ist das passiert, was wir dann alle mitbekommen haben. Und der Redaktion haben wir das dann erklärt und der Redaktion maximale Kooperation zugebilligt, sodass sie alle Unterschriften bekommen haben, an alle Akten ranzukommen. Die haben wir auch zur Verfügung gestellt. Die Kollegen haben dann, weil sie sich natürlich professionelle Hilfe holen wollten, dann den Sascha Kowalczyk und die Marianne Birtler geholt. Die haben dann ihr Gutachten geschrieben und damit waren die Fragen seitens der Redaktion zumindest nach meiner Kenntnis beantwortet. Seitdem sind keine Fragen mehr gekommen und ich habe nichts verhindert und werde auch nichts verhindern. Also das ist eine wirklich sehr interessante Interpretation, aber sie stimmt einfach nicht.
Nur noch eine Nachfrage. Sind Sie denn mit dem Gutachten zufrieden? Also erzählt das Gutachten das die Wahrheit dessen, was passiert ist? Oder haben Sie den Eindruck, es ist wieder eine ganz besondere Teilwahrheit?
Es ist jetzt wieder, also ich kannte weder Herrn Kowalczyk noch Frau Birtler vorher. Und auch an dieser Stelle wieder zufrieden, nicht zufrieden, das ist keine Dimension an der Stelle. Ich denke, dass die einen sehr ordentlichen Job gemacht haben. So mehr kann ich nicht sagen. Ich finde, also an bestimmten Stellen musste ich sehr schmunzeln, weil man ja aus den Akten etwas interpretiert, die wahren Geschichten dahinter kennt, war es dann also wirklich mal mitunter zum Schmunzeln. Und das ist ja eigentlich das, was ich in der Diskussion wirklich vermisse, dass man sich mal hinsetzt mit denen, die da in den Akten auftauchen und wir mal darüber reden. Und zwar von allen Beteiligten. Ich habe auch überhaupt gar keinen Stress mit den Jungs, die mich da so in Schwitzkasten genommen haben. Ich würde mich sofort auf jede Bühne setzen, wenn wir nicht mit diesem Schaum vor dem Mund, mit dieser destruktiven, wertenden Art darüber agieren. So, mal ganz kurz. So, und insofern ist das ein Beitrag, aber ist es jetzt die Wahrheit? Ist es eine moralische Wertung? Alles nein. Ist es tauglich? Weiß ich nicht. Also mir hat es nicht geholfen, weil es ist eigentlich egal.
Aber ich frage nur, vielleicht aus einer Welt kommen, wo Sie das einfach nicht gewohnt sind, dass Leute so knallhart mit Ihnen reden, so direkt sind und irgendwie auch kein Blatt vor den Mund nehmen und keine Rücksicht nehmen. Kann es sein, dass Sie sozusagen aus diesem Unternehmer, also vielleicht sind Sie das einfach nicht gewohnt? Weil mich wundert das, dass Sie immer sagen, man denkt ja auch, Sie haben auch noch nie Zeitung gelesen, wenn Sie so reden, weil das ist halt die Art und Weise, wie solche Themen in der Öffentlichkeit verhandelt werden. Und jetzt hatten Sie halt das Pech, aber ehrlich gesagt auch selber schuld, weil Sie sind ja quasi, Sie haben halt den Verlag gekauft und Sie haben halt die Geschichte, dann ist es einfach die Wirklichkeit so. Jetzt hatten Sie quasi das Pech, selber mal auf diese Weise verwurstet zu werden, wie sonst quasi das immer alles funktioniert. Und jetzt wundern Sie sich ganz doll.
Ich wundere mich überhaupt nicht. Ganz gut. Also ich wundere mich erstens überhaupt nicht. Da sind wir bei dem Punkt nach wie vor letztendlich gelangweilt, weil es passiert genau das, was man erwartet. Zweitens, sollten wir das richtig finden? Ich denke ganz hart nein, auch wenn es alle anderen so machen. Ich denke, da ist dringend geboten, mal darüber zu diskutieren, ob man es nicht vielleicht besser und gerade mit dem Blick auf zukünftige Herausforderungen besser machen sollte. Und drittens, ich bin da nicht betroffen. Also das ist immer alle, also wie viele Leute haben mich angerufen und mich besucht und schmeißt du dich jetzt von Zug? Nein, ich hatte noch nicht mal einen Blutdruck an der Stelle. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen fassungslos geguckt, mit welcher niedrigen Flughöhe diese Diskussion geführt wurde.
Na gut, ich an Ihrer Stelle wäre betroffen gewesen, aber Leute sind ja ganz verschieden. Da hinten noch eine Frage, da mitten in der Mitte, wo die Hand hochgeht, gerne der Herr und dann da gerne außen.
Ja, ich finde ja, dass diese ganze Diskussion, die sich jetzt die halbe Stunde hier rumbewegt, wie heißt es im Manifest oder was Sie gesagt haben, strukturell eher langweilig ist. Mir geht es eher mal um eine Frage. Sie haben sich, als Sie die Berliner Zeitung übernommen haben, sehr klar pro Print geäußert. Also Sie haben ein Bekenntnis für die gedruckte Zeitung abgegeben, kommen selber aus dem IT-Bereich und da würde mich mal interessieren, mit welcher Strategie Sie diesen Wandel, der ja in dem Nutzungsverhalten von Medienkonsumenten jetzt drin liegt, bewältigen wollen. Sie haben schon ein bisschen was erzählt, dass Sie da jetzt was vorbereiten und so weiter, aber es gibt eine Studie der Zeitungsmarketinggesellschaft vor kurzem, die besagt, dass ein sehr hoher Prozentsatz der jetzigen Printleser sich nicht vorstellen können, ihre Zeitung im digitalen Format zu konsumieren. Und nun wissen wir ja auch, dass so eine gedruckte Zeitung wie die Berliner Zeitung von der Altersstruktur der Stammleserschaft sehr hoch ist. Wie wollen Sie diesen Wandel zum Digitalen hin schaffen und welche Strategien verfolgen Sie da?
Okay, also wir hätten den Dialog komplett ohne Druckerei machen können und wir hätten das ganze Thema schon abwickeln können, wenn wir denn gewollt hätten. So, und es hat uns durchaus eine Menge Geld gekostet, diese Druckerei zu erhalten. Und jetzt also als gelernter Schlosser muss ich nur sagen, es ist großartig, weil die Maschine ist 8 Meter hoch, 80 Meter lang und dreht richtig schnell, 500 Millionen Stück im Jahr. Das macht richtig Spaß, dazu zuzuschauen. Also da ist eine gewisse emotionale Komponente. Aber was Ihre Frage betrifft, mit dem Aufkommen von Amazon wurde ja auch der Abgesang an den Buchdruck und das klassische Buch eingeläutet. Wenn wir jetzt ein paar Jahre später schauen, es wurde noch nie so viele Bücher gedruckt, verkauft und gelesen. Und das Einzige, was sich ändert, ist die Auslieferung und der Zugang zu diesem Wissen. Und an dieser Stelle haben wir einfach die Chance, über die Produktion in anderen Systemen, da sind wir bei diesem Content-Management-System, sehr viel schneller, sehr viel mehr zu produzieren, auch zu kompilieren und dann auszusteuern, einerseits ins Internet, aber andererseits das, was auch am meisten gelesen wird im Internet oder aus anderen Gründen, so zu kuratieren, dass wir dann daraus täglich eine Zeitung machen können. Und die dann aber wiederum auch vielleicht durch entsprechende Technologien, so ein bisschen Prediction, dann für bestimmte Zielgruppen auch nochmal zugeschnitten, weil jemand, der sich in der Kultur bewegt, würde vielleicht einen größeren Anteil an kulturellen Aspekten in der Zeitung haben, weil jemand, der in der Wissenschaft sich bewegt, vielleicht einen größeren Teil von wissenschaftlichen Aspekten, wer mehr in der Industrie unterwegs ist, mehr industrielle Themen. Und das können wir darüber aussteuern. Und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir ganz viel geschafft, weil das kann Stand heute keiner. Sind wir dazu schon in der Lage? Nein, weil wir dazu erstmal in dem Backend-System eine Menge aufräumen müssen. Zweitens müssen wir die Arbeitsprozesse so umstellen, dass wir das tatsächlich sicherstellen. Und zum Dritten müssen wir dann auch noch dafür sorgen, dass die Auslieferung sichergestellt ist, weil wir haben, der schwierigste Teil in diesem Prozess ist ja dafür zu sorgen, dass wenn die Zeitung gedruckt ist, sie dahin kommt, wo sie erwarten, nämlich am Küchentisch. So, und an dieser Stelle stehen wir vor ein paar Herausforderungen. Das wird nicht schnell gehen, da können wir auch nicht übers Wasser laufen, aber wir sind wild entschlossen, das in den Griff zu bekommen, weil das wird dann das Angebot sein, dass man also zur Echtzeit möglichst viele kontextbezogene Informationen zur Verfügung stellt und gleichzeitig das Beste davon entsprechend für die Zielgruppe dann zugeschnitten, ausdruckt und zur Verfügung stellt.
Ich nehme daraus sozusagen, dass Sie Zeitungen individualisieren wollen.
Also auf Losgröße 1, wie ich es ja mal ganz keck im September gesagt habe, werden wir sicherlich nicht runterbrechen können, aber ja.
Interessant. Gerne hier. Wir hatten erst gesagt, da hinten, da war ein Kollege, der sich gemeldet hat. Da, bitte.
Ja, guten Abend. Ich wollte auch noch mal auf diese technologische Entwicklung zu sprechen kommen. Sie haben gerade gesagt, Herr Friedrich, sehr viel schneller.
Kannst du ein bisschen lauter reden?
Also ich habe sehr viel schneller, sehr viel mehr könnte man produzieren, neue Technologien. Wenn man das jetzt mal über den Zeitungsbereich, über den Verlagsbereich hinaus sieht, diese technologische Revolution, sage ich mal, die gesellschaftlichen Folgen, welche Chancen sehen Sie da eigentlich? Also ich habe neulich mal die Gelegenheit gehabt, den BDI-Präsidenten und den DGB-Vorsitzenden zu hören und beide waren sich einig, dass diese neuen Technologien eigentlich die Produktivität nicht mehr einsteigen lassen. Und wenn Sie sagen jetzt, wir wollen sehr viel schneller, sehr viel mehr produzieren, was bedeutet das denn gesellschaftlich?
Also wenn ich jetzt Ihre Frage richtig interpretiere, würde ich es gerne so beantworten. Vor 100 Jahren haben wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung in der Landwirtschaft gearbeitet? Ich glaube, das waren fast 90%. Heute arbeiten, glaube ich, noch 2 oder 3% in der Landwirtschaft und trotzdem sind diese restlichen 87% nicht verhungert oder leben von Hartz IV. diese neuen Technologien werden uns neue Möglichkeiten eröffnen. Diese Möglichkeiten zu erschließen, ist die Herausforderung und das ist dann Wettbewerb. So, und an dieser Stelle werden wir ein bisschen ausgleichen müssen, weil damit so bestimmte soziale Härten abgefedert werden. Aber grundsätzlich sollten wir an dieser Stelle eher positiv gestimmt in die Gestaltung der Möglichkeiten gehen. So, und um das mal auch konkret jetzt für die Zeitung zu machen, wir waren ja gerade wieder als Putins, also ich bin jetzt gerade Putins Pressesprecher, so wurde ich ja betitelt, irgendwie vor 48 Stunden, weil wir uns gewagt haben, die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS mit aufzunehmen in der Verarbeitung von journalistischen Texten. Der Hintergrund ist, dass wir ein kleines Stückchen Software eingeschaltet haben, wo wir 800 Nachrichtenquellen weltweit automatisiert durcharbeiten und auf ihren relevanten Content für die Berliner Zeitung durcharbeiten, und zwar automatisiert, sodass die Journalisten nur noch dieses Surrogat auf dem Tisch haben und dann gucken können, was sie davon bearbeiten. Wenn sie sich jetzt als Journalist hinsetzen und jeden Tag versuchen, 800 Nachrichtenquellen durchzuarbeiten, kann man das machen, ist nur Quatsch. So, und an dieser Stelle steht einfach sehr viel mehr Information zur Verfügung, und dass man das dann wiederum nach deutschem Presserecht korrekt machen muss, ist auch selbstverständlich.
Aber Herr Friedrich, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, den viele Leute, der viele Leute mit Sorge erfüllt, wenn sie sich das Internet angucken und die Zukunft sozusagen, die da uns dreut, wenn praktisch der Algorithmus dann darüber entscheidet, was in der Zeitung landet. Und ich zum Beispiel fand das jetzt gar nicht schlimm, dass Sie da TASS zitiert haben, denn Sie haben ja TASS zitiert, quasi, wo eine Sprecherin des Außenministeriums irgendwas sagt, und dann steht da, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS meldet, wo man sagt, naja gut, das ist ja dann praktisch staatlich und es geht ja auch um eine Aussage des Staates. Insofern war das inhaltlich vollkommen okay, würde ich jetzt sagen, weil sozusagen das Informationsstück so war, dass man sagt, das wird ja wohl die TASS richtig wiedergegeben haben, denn das ist ja ihr Job quasi, staatliche Sachen zu verkünden. Also wo ist das Problem damit? Die Befürchtung könnte natürlich sein, wenn ihr toller Algorithmus irgendwie so diese 900 Quellen einfach durchseiert, dass da eben ganz viel Schrottquellen dabei sind, die ja im Netz, wie gesagt, eben durch den Algorithmus sich nach oben pushen und so weiter und so weiter. Also kurz und gut, Sie brauchen dann schon noch die Leute, die gucken, ob das stimmt, oder?
Naja, aber da sind wir jetzt genau bei der Diskussion Maschinenbauer, Maschinenstürmer. Also was ist denn die Alternative?
Die 800 Quellen nicht, ne, also Experten, Leute, die den Job gelernt haben, die das können. Menschen.
Ja, aber logisch. Aber wir brauchen zwei Typen. Wir brauchen einerseits den, der den Algorithmus baut. Und wir brauchen den Journalisten, der mit diesem Menschen, der den Algorithmus baut, interagiert, Rücken an Rücken. Und das bedeutet, dass das Stellenprofil eines Journalisten sich zumindest erweitert. Und die Bereitschaft auf diese Erweiterung ist die eigentliche Herausforderung. Und wenn das gelingt, schöne neue Welt.
Da ein Herr hier vorne, der dort sitzt. Ja, genau, Sie. Ja, also schon Sie, genau.
Dankeschön. Familie Friedrich, Sie kommen aus dem Unternehmensbereich. Insofern die Frage, war Ihnen nicht klar, wenn Sie sich in die Medienbranche begeben, dass es natürlich runtergebrochen auf die Marktwirtschaft ein einfaches Unternehmen ist, was natürlich verkauft werden muss? Und die Frage ist, Sie haben doch gesehen, mit welchen Methoden und mit welchen verkaufsfördernden Mitteln gearbeitet wird, an Ihrem eigenen Beispiel, um Presse zu verkaufen. Wann meinen Sie? Wann meinen Sie, dass Sie mit der Zeitung dann auch den notwendigen wirtschaftlichen Erfolg haben können, um jetzt mal von der moralischen Normative abzukommen, die wir heute Abend auch viel diskutiert haben?
Ja, das ist ja auch wieder so eine ganz interessante Geschichte. Also Sie haben am 1. November 2019 übernommen. Die Novemberzahlen waren positiv, die Dezemberzahlen auch und die Januarzahlen habe ich heute Morgen gerade noch gekriegt und die liegen über Plan. Also warum gehen Sie davon aus, dass wir wirtschaftlich nicht erfolgreich sind? Wir diskutieren gerade mit den Kollegen, wie wir noch erfolgreicher werden, Punkt eins. Und der zweite Punkt ist, wir sind jetzt auf einem Bestandskundensituation, die wird aber nachhaltig, das heißt mit einer Perspektive 10 oder 20 Jahre, nicht so bleiben können. Das heißt, wir müssen, und da sind wir bei dem großen Geheimnis, was Herrn Augstein ja interessiert, wir müssen also etwas dazu packen. Und da müssen wir jetzt parallel dran arbeiten. Also insofern alles schön.
Ich glaube, dass ja auch die Berliner Zeitung, sag ich mal so, auch sag ich mal, ohne Widerstand in so eine Ecke gedrückt wurde, dass sie auch gerne, das war bei unserem ersten Spiegel-Interview, wo dann die Graphs gezeigt wurden, wie sehr die Berliner Zeitung abschmilzt. Aber Fakt ist, dass alle Zeitungen gleich abschmelzen und wir immer noch ein sehr gesundes Unternehmen haben, wo wir jetzt angetreten sind, ist wieder, sag ich mal, in so einem, mit so einem Vorsprung zu agieren. Insofern.
Also, dass alle Zeitungen gleich schnell abschmieren, stimmt, glaube ich, nicht. Ich glaube, manche schmieren schon schneller ab als andere und es gibt auch die eine oder andere Zeitung, die gar nicht abschmiert, die sich hält.
Ja, aber das würde ich jetzt gerne sofort, weil da wird ja auch immer so...
Fakten, von wegen Fakten, ja, Fakten, weil sie auch
okay.
Fakten...
Also okay, also Fakten. Ja. Also wir verkaufen mit dem Berliner Kurier mehr Zeitung in Berlin als die Bild-Zeitung. Ist ein Fakt. Wird das öffentlich irgendwo gewürdigt? Nein. Also die Kollegen vom Kurier machen einen großartigen Job und sie verkaufen mehr als die Bild-Zeitung in
Berlin. Wie geht das eigentlich weiter mit Boulevard? So. Gibt es den weiter?
Ja, selbstverständlich. Ja? So, und... Ein zweiter Punkt ist, wir haben mal im November, Dezember als allererstes alles rausgenommen, was so verkaufsfördernde Maßnahmen sind. Also ich schenke Ihnen ein iPad und wenn Sie mir dafür dann ein Abo abnehmen. Ja? So dieses, okay, cool. Das haben wir mal alles rausgenommen.
Das haben Sie rausgenommen?
Das haben wir alles rausgenommen. Wir haben alles abgeschaltet.
Wieso Abo-Werbemaßnahmen?
Naja, selbstverständlich.
Hui. Unseriöse Abo-Werbemaßnahmen.
So, und wir haben auch sehr, sehr interessante Vertragskonstruktionen vorgefunden, wo man also Auflagen wie auch immer gestaltet hat. All das haben wir jetzt mal rausgenommen, weil wir das auf den Kern dessen eindampfen, was tatsächlich Substanz ist. Und die Kollegen machen da einen großartigen Job. Allergrößte Hochachtung vor, jeden Tag.
Das nennt man so. Die rentable Auflage.
Ja, ja, so. Und das haben wir jetzt erstmal sauber. So, gleichzeitig lösen wir uns aus diesen Dumont-Strukturen und das ist der Punkt, von dem wir aus wieder loslaufen können. Und natürlich, ja, der Tagesspiegel ist auf Platz 1. Großen Glückwunsch an den Kollegen, ja. So, und.
Genießen und, Sie es noch.
Genießen
jetzt,
Sie es.
Genau. Jetzt mal nicht und, übermütig werden.
So, hier. Und vor 5 Jahren haben Sie uns eingeholt. Und die 5 Jahre nehmen wir uns jetzt und bitte, wir liefern uns einen sehr fairen und in der Sache harten Wettbewerb und das machen wir gerne. Und das hat ja einen großen Vorteil, weil wer profitiert davon? Die Leser.
Noch Fragen.
Alles gut.
Noch Fragen. Ich finde, Sie sollten ruhig noch ein paar Fragen stellen. Na, aber jetzt wird es gerade interessant. Stellen Sie Fragen. Ja, hier vorne ein mutiger Frager.
Also ich kann zu Ihrem Hauptthema, auch gilt wahrscheinlich für alle Tageszeitungen hier in Berlin und überhaupt in der Bundesrepublik, dass die Zustellung. Die Zustellung ist das große Problem. Und wenn ich gerade gehört habe, hinter mir ist jemand vom Tagesspiegel. Ich wohne in einem neueren Gebiet in Mitte. Und da ist nicht mal möglich, diese Straße zuzustellen. Also es ist organisatorisch von der IT nicht möglich, dass man unsere Straße erfasst. Nur als Beispiel dafür, wie kompliziert die Welt im IT-Bereich in der heutigen Zeit ist. Und die Zusteller und die Frage der Bezahlung wird wahrscheinlich für Sie in Zukunft auch das große Problem sein.
Also richtig, weil das ist letztendlich kein attraktiver Job, weil man muss früh um 3 irgendwie aufstehen, damit alle Zeitungen bis um 6 oder bis um 8 zugestellt sind. Und es gibt eine Menge interessanter Jobs da draußen und insofern ist das eine strukturelle Herausforderung für die komplette Medienindustrie. Ja, und mit dem Mindestlohn wird es nicht einfacher, mit den Erhöhungen und insofern werden wir dafür Lösungen finden müssen.
Aber sagen Sie uns noch Ihre Straße, die Berliner Zeitung kommt hin. Okay, das läuft hier gegen uns, ne? Das
läuft gegen die Tagesspiegel. Wir waren bei Fairmittel.
Also das ist hier keine Vertriebsveranstaltung vom Tagesspiegel. Das möchte ich nochmal dazu sagen.
Gut, draußen gibt es Abokärtchen.
Können Sie auch die Berliner Zeitung.
Weil ich gerade angesprochen worden bin, es gibt ja eine gemeinsame Vertriebsgemeinschaft von Berliner Zeitung und Tagesspiegel und Morgenpost. Also wenn wir nicht es schaffen, zu Ihnen zu kommen, schafft es die Berliner Zeitung auch nicht. Ich darf Ihnen aber den guten Rat geben, da will ich nochmal auf den Kollegen da hinten zu sprechen kommen. Es gelingt durchaus diese Transformation. Der Tagesspiegel hat 90.000 Abonnenten, davon haben 40.000 E-Paper. Die Leute haben begriffen, dass sie die Zeitung kriegen können, auch wenn sie ihnen der Zusteller morgens nicht bringen kann. Ich mache Ihnen Hoffnung.
Also ich wohne in Mitte, ich bringe Ihnen morgens die Berliner Zeitung persönlich vorbei.
Und das E-Paper sind ich Ihnen.
Okay, vielleicht können Sie, das wird mir jetzt ein bisschen zu detailliert, sozusagen einzelne einzelne Leser in einzelnen Straßen, wenn die Auflösung sozusagen so hoch wird, dann haben Sie Ihren Job sehr, sehr gut gemacht. Wenn jetzt keine Fragen mehr sind, dann würde ich jetzt an dieser Stelle das einfach beenden und Ihnen sehr, sehr herzlich dafür danken, dass Sie gekommen sind. Denn man muss ja sagen, das ist ja auch für Sie so eine Art Risiko, weil Sie haben das jetzt live gemacht. Da konnten Sie auch nichts zurückziehen und so. Und ich finde das wirklich gut, dass Sie sich dem gestellt haben. Vielen Dank, dass Sie hier waren und vielen Dank, dass Sie mit uns geredet haben. Dankeschön.